Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Ah, sehr schön. Schönen guten Abend hier im Medienhaus der Braunschweiger Zeitung. Ich grüße Sie ganz herzlich. Unglaublich, wie viele Leute da sind. Wir hatten das bei der letzten Veranstaltung überlegt, dass wir eine dritte Veranstaltung machen wollen. Da habe ich überlegt, ja, wen nehmen wir? Joe Bausch wollten wir haben. Was ich nicht wusste, oder wo ich nicht drauf geguckt habe, war, dass er erst vor ein paar Monaten dann in der Brunswiga aufgetreten ist. Und deswegen hatte ich so ein bisschen Befürchtung, oh, kriegen wir heute den Laden voll. Aber tatsächlich sind alle Karten verkauft worden. Also vielen Dank dafür. Und Joe Bausch, bitte kommen Sie hier vorne zu mir auf die Bühne.
Ja, guten Abend. Schön, dass Sie alle da sind.
Wir haben heute schon einen Podcast aufgenommen, über zwei Stunden lang. Also wer Interesse hat. Herr Bausch hat sich schon warm geredet. Eine Stunde war geplant, über zwei Stunden sind es geworden. Sie sind also richtig schon warm gelaufen, denke ich mal.
Ich kann alles außer kurz, das ist das Problem.
Okay, gute Voraussetzung heute Abend. Vorstellen muss ich sie, glaube ich, nicht. Oder kennt ihr...
Versuchen Sie es mal.
Kennt ihr irgendwen Herrn Bausch nicht?
Es ist keiner meiner ehemaligen Patienten hier, das kann ich jetzt schon mal sagen.
Ich habe allerdings vor der Veranstaltung noch einen Zettel zugesteckt bekommen. Okay. Eine Steilvorlage steht da drüber. Okay. Ja? Also im Publikum sitzen Kolleginnen und Kollegen aus der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel inklusive der Abteilung Braunschweig. Bitte mal aufstehen.
Ui.
Ja? Ui. 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 Ui.
So. Das ist aber nicht als Weiterbildungsveranstaltung irgendwo.
Mit dabei ist der Anstaltsarzt. Bitte nochmal aufstehen.
Ui, schön. Ja, wir kennen uns. Wir haben uns schon mal gesehen.
Die Anstaltszahnärztin.
Genau.
Ja. Und es wurde noch dazu geschrieben, die Zahnarzthelferin Andrea Genes, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat heute Geburtstag. Bitte
hey.
Aufstehen. Bitte mal aufstehen. Ja,
also, alles Liebe zum Geburtstag.
Also, sehr schön. Wir ziehen die Leute an. Wir ziehen die Leute an. Ich habe mir ein paar Themen überlegt. Ich will das so ein bisschen heute, das Gespräch mit Ihnen, so ein bisschen versuchen, hier in die Region zu ziehen.
Okay.
So ein paar Fälle, wo ich sage, da haben Sie so am Rande oder das bietet sich aktuell an. Ne? Ich fange mal mit einer Geschichte an. Tut mir leid, jetzt muss ich erst mal kurz ein bisschen was, eine kleine Anekdote erzählen. Und dann
bist du lange.
Kann Herr Bausch einsteigen. 1. August 1969 in Braunschweig. Ein Fall, der hier sich tatsächlich ertragen hat. Ja. Es gab eine Kneipe in der Leopoldstraße, vielleicht kennt ihr der ein oder andere ältere Gast hier heute noch, die Kogge. Ja? Kennt ihr irgendwer noch, die Kogge? Ja, okay, ein paar kennen die. Ein Unbekannter sitzt da abends am Tresen und wird von allen Leuten angeguckt und er fühlt sich auch so ein bisschen unwohl. Er hat einen Trommelrevolver dabei und der eine, der ihn ganz besonders schief anguckt, fragt ihn, bist du von der Schmiere? Ja? So, der Gast fühlt sich erstmal so ein bisschen natürlich bedroht. Okay. Ja, der Mann mit dem Revolver flieht und der Gast alarmiert die Polizei. 4 Uhr morgens geht der Anruf, ich habe das nochmal nachrecherchiert, bei der Braunschweiger Funkstreifen-Einsatzstelle rein. Das zivile Nachtstreifenkommando der Braunschweiger Schutzpolizei wird losgeschickt. Die Besatzung von 1 Cäsar ist die erste Suchgruppe. Dann kommt noch die Besatzung von 2 Cäsar und von 3 Cäsar los. Also 6 Polizeibeamte in Zivil durchsuchen erstmal die Kogge nach dem Mann mit dem Trommelrevolver, finden ihn nicht und dann gehen sie auf die Bruchstraße. Das ist.
Weiß, wo das ist. War schon mal da.
Woher?
Wir wollen das nicht vertiefen.
Okay, gut.
Das ist alles Recherchearbeit.
Naja, gut. Okay. Klären wir nachher nochmal. So, also Sie durchsuchen die Bruchstraße, fangen im nördlichen Ende an, gehen durch alle Läden, kommen dann bis zum südlichen Ende. Sie haben diesen Mann, der die Polizei gerufen hat, dabei und er sagt, nee, hier ist er nirgendwo. Und dann ganz unten am Ende ist ein Lokal, das heißt Herz Ass. Kennt das noch jemand? Ah, okay, na, will keiner kennen, dein Milieu, okay. Ja. Später hieß es King George, heute ist es der Goldfinger. So, und er guckt da, der Mann guckt durchs Fenster und sieht den Mann, der da gesessen hat, an der Theke sitzen. Und sagt er zu den Polizisten, hier, das war der. Polizisten gehen rein und der Mann stürzt sich auf den ersten Polizisten drauf, will dem einen reinhauen, aber Polizisten zu sechs überwältigen ihn, nehmen mit. Das ist die offizielle Geschichte, die bei uns in der Zeitung stand. Ich habe mit jemandem, der sich im Milieu in Braunschweig so ein bisschen auskennt, vor ein paar Tagen nochmal die Geschichte erzählt, wie es sich wirklich zugetragen hat, hat er mir dann erzählt. Also es war so, der Mann tatsächlich saß in der Kogge und hat gesagt, ich gehe jetzt ins Herz Ass rüber zum Wirt. Den kenne ich nämlich aus früheren Knastzeiten und will von dem Geld haben. Ja. So, der Wirt aus der Kogge hat im Herz Ass angerufen, hat gesagt, da kommt jetzt einer rum. So. Der Wirt vom Herz Ass war ein früherer Boxer, ein Prostituiertenbeschützer, wie er sich selbst dann genannt hat. Der Mann mit dem Revolver hat sich vor ihm aufgebaut, hat gesagt, so hier, will Geld haben. Der Wirt hat gesagt, wer bist du denn? Und hat sich ein Gespräch ergeben und der Boxer, also der Wirt, hat dem Mann einen auf die Schnauze gehauen, ja, muss man so sagen. Und dann haben sie Polizei gerufen und haben ihn mitgenommen. So. Dieser Mann war Alfred Lecky.
Ja, großer Mann, ja, großer Name.
Ein großer Mann. Und jetzt schließen wir den Kreis so ein bisschen. Alfred Lecky, bekannt geworden als Polizistenmörder, und aber noch mehr als Ausbrecherkönig.
Ja, angeblich.
Und, na doch, 4 Ausbrüche hat er hingekommen. Und naja, er war in Werl. Und jetzt sind wir
bei ihm. Mir.
Bei Ihnen, ne?
Naja.
Und jetzt also, erzählen Sie uns mal von Lecky.
Naja, ich kann mich deshalb so gut daran erinnern, weil es ziemlich am Anfang meiner Zeit war, wo ich noch wirklich manchmal ganz ergriffen geguckt habe, wer kommt als nächstes durch die Tür. Und irgendwann waren alle sehr aufgeregt und es hieß, Lecky kommt. Pff, ich kannte den nicht, ich hatte mich vorher mit diesem Thema nicht beschäftigt. Und plötzlich kommt schon eine imponierende Erscheinung. Es war ein großgewachsener Mann, so meine Größe.
Auch kräftig.
Kräftig, ja. Gebaut und so. Und er kam rein und er wurde natürlich schon, der wusste, dass er erwartet wird. Also so wie ich jetzt heute Abend durch den Flur komme, so ungefähr kam der da zu meinem Schreibtisch. Und ich dachte mir, weil alle so, hey, der Lecky kommt, habe ich dann besonders cool gemacht, saß an meinem Schreibtisch und sagte, Sie sind Herr Lecky. Und das war schon mal, damit wir so Augenhöhe bekamen. Er setzte sich dann dahin, man sitzt ja so im Knast, hier ist der Schreibtisch, da nimmt der Gefangene Platz. Und die Bude war voll. Also in den Türen standen die anderen Beamten, wie das so ist, und guckten zu, was passiert denn jetzt hier, was will denn der? Bestimmt hat der wieder eine Extrawurst, die er gebacken haben will und so weiter und so fort. Das war die erste Begegnung, also großes Besteck. Das heißt, er kam nicht alleine, sondern in Begleitung von vielen Beamten. Und man wusste halt, ja, das ist der Ausbrecherkönig. Und er kommt jetzt nach Werl von uns, wir haben den sportiven Ehrgeiz, wir halten ihn. Von uns geht er nicht weg. Das, was er überall geschafft hat, bei uns nicht. Er hat es auch nicht geschafft, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann gibt es noch eine Veranstaltung, für die werde ich ihn auch nie, oder wegen der werde ich ihn auch nie vergessen. Weil es war schon auch, es gibt wenig Verbrecher, die so eine, ich sage mal, fast schon charismatische Ausstrahlung haben, die er sich ja verdient hatte. Weil er hat mir mal erzählt, Doc, wir sind irgendwann mal losgezogen, wir waren ja zu zweit, und haben uns von Anfang an gesagt, wenn wir in eine Bank gehen, dann nur mit der großen Flak. Also gleich große Flinte, erstmal in die Decke schießen, damit alle wissen, wir wollen euch nichts tun, wir wollen nur die Kohle. So, und das war ja okay, das war das eine Konzept, was er mir erzählt hat, aber weshalb ich ihn nicht vergessen habe, und man kann das hier im intimen Kreis erzählen, ins Buch durfte das aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht, aber ich kann es erzählen, weil der kam irgendwann mal zu mir hin, da war ich schon eine Weile da, und hatte eine Schüssel, Metallschüssel mit Salat. Und in der anderen Hand hatte er eine Gabel, die war eingewickelt in so einen Einmal einmal Handtuch. Und dass er es überhaupt geschafft hatte, mit einer Gabel bis zu mir zu kommen, also das fand ich schon bedenklich, aber ist ja ein anderes Thema. Jedenfalls, er setzte sich dahin, stellte mir das auf den Tisch. Um ihn herum standen schon wieder 6 Beamte, warteten darauf, sich auf ihn zu werfen, wenn er mir was tut. Und dann schob er mir den Salat hin und sagte, Doc, probieren Sie das bitte mal. Probieren Sie das mal. Tun Sie mir den Gefallen, probieren Sie das mal und sagen Sie mal Ihre Meinung dazu. Ich habe das genommen, habe das probiert, den Salat. Der schmeckte wie eingeschlafene Füße. Und ich habe gesagt, du hast doch nichts mehr gesagt, sondern nur das Telefon genommen, in der Küche angerufen und gesagt, ich möchte, dass das Zeug in den Schweineeimer geworfen wird. Das wird nicht rausgegeben, weil ich dachte mir, die Nummer jetzt so zu spielen, dass man sagt, hier, probier das mal. Und ich sage, was haben Sie, schmeckt doch toll. Also wenn es gut geschmeckt hätte, hätte ich das getan. Und das war schon imponierend, aber imponierend war auch später mal die Unterhaltung mit ihm. Lecky ist ja ein Verbrecher der Ende der 60er Jahre. Und Lecky war mit dafür auch seine Berühmtheit. Der hat es hat ja der Bundesinnenminister hat ja nach dem gefahren.
Der Genscher.
Das ging bis ganz oben hin. Also es war der Verbrecher schlechthin. RAF kannte man noch nicht, aber ungefähr da haben die das erste Mal geübt. So, und der war also, den Namen kannte man in ganz Deutschland. Und der hat dann, das war auch schon einer, dem unterstellt wurde, wie gesagt, das Ausbrechen. Und dann hat er mir mal erzählt, sein erster Ausbruch. Ich weiß, will solche Geschichte kurz erzählen. Der sagte, ein Sozialarbeiter hat mich mitgenommen in das KDW in Berlin und wir standen da oben im 6. Stock. Sie kennen das alles noch zu Zeiten, als es noch schön war. Und dann hat er gesagt, Alfred hieß er mit Vornamen, Alfred, bleib hier stehen, ich hol was. Und dann sagte er, ich habe da gestanden und habe die ganze Zeit überlegt, das ist doch eine miese Falle. Der will nur, dass ich gehe. Ich mache das jetzt nicht. Aber der kam nicht zurück und dann bin ich erst mal die Rolltreppe runter und gleich wieder zurück, weil ich dachte, gleich kommen die aus allen Ecken. Und er hatte das ja ein paar Mal erlebt, wie das ist, wenn die den verhaftet haben. Das war immer großes Kino. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, wieder oben hin. Und da kam er nicht. Und dann bin ich halt ganz weggefahren. Das war seine erste Flucht. Bei der zweiten hat er immerhin schon, haben die es ja geschafft, den Schlüssel nachzumachen. Und der Volksmund behauptet, dass sie ausgerechnet in dem Moment an Weihnachten geflüchtet sind, wo gerade macht hoch die Tür, die Tor macht weit gesungen worden ist. Der Gefängnischor hat gesungen und die hatten den Schlüssel und haben sich vom Acker gemacht. Und das hätte auch beinahe die Karriere der Anstaltsleiterin, das Ende der Karriere bedeutet, wie das so oft ist. Als Anstaltsleiterin musst du einfach gucken, dass dir keiner abhanden kommt, dass du nicht allzu viele Überstunden machst und dass sonst kein Skandal passiert, dann kannst du lange bleiben. Aber das war das Zweite. Und noch was? Als ich in Werl anfing, wurden alle so zusammengeholt in der Turnhalle. Es sind auch ungefähr so wie hier 400 Beamte oder sowas. Damals heute sind es 540. Und dann wurde allen eingeimpft am Fall von Lecky, dass die Beamten, die bei Ausführungen dabei sind, also wenn einer ins Krankenhaus gelegt wird, wenn einer im Krankenhaus bewacht werden muss oder sonst was, ganz konsequent die Augen auf, immer zu zweit. Und wenn einer müde ist, also auf jeden Fall nur so. Weil dann wurde erzählt, dass Lecky halt eben den Beamten mit Schlafmitteln sozusagen bewusstlos gemacht hätte und sich dann halt vom Acker gemacht hat. Lecky war so clever, dass er die Waffe des Beamten, der einfach nur stumm neben ihm eingeschlafen war, genommen hat und hat einen Teil zum Stern und das andere, glaube ich, zur Bildzeitung geschickt oder zum Spiegel, weil er sagte, ich habe keinen Bock auf eine einstweilige Erschießung. Das war schon heftig, muss man sagen. Weil der hatte schon auch erlebt, wie das ist. Und er galt ja auch als Polizistenmörder. Und weil er in dieser Zeit, Ende der 60er, als Polizistenmörder durch die Medien ging, war das auch die Zeit, in der man wieder über die Wiedereinführung der Todesstrafe in Deutschland geredet hat. Ich habe 71 Abi gemacht, das heißt, ich weiß noch genau, dass 68, 69 wurde diskutiert, Wiedereinführung der Todesstrafe bei Polizistenmord und bei Mord an Taxifahrern. Es war auch die Zeit, wo man die Trennscheiben in die Taxis gebaut hat. Die sind dann lautlos wieder ausgebaut worden, weil ganz viele Gäste mit der Schnauze da reingedollert sind. Und da wurde darüber nicht mehr groß gesprochen, die wurden abgebaut. Aber da war Alfred Lecky und sein Spannmann, also sein Zweiter, jemand ja zu zweit, war dafür verantwortlich. Und last but not least, weil es war schon ein spannender Mann, hat er mir dann, ich habe mir das Auto, also wo er die Polizisten erschossen hat, da sagte er, ich kam hier zurück aus Spanien und war müde und stand nachts auf einer Autobahnparkplatz und war eingepennt und neben mir lag Bargeld und darunter lag die Knarre, wie das immer so war, die hatten immer Flak dabei. Und dann kommt Polizei und klopft. Und er sagte, ich wusste sofort, der eine, der war, hat nichts geschnallt. Aber der andere guckte schon so, ich wusste, der weiß Bescheid. Dann hatte ich nur noch die Chance, während der da losging, es ging ja noch nicht so schnell wie heute, so Handy und da hatte ich die Chance zu fliehen. Und er ist geflohen und hat dann hinter sich geschossen und einen der Polizisten hat tödlich getroffen. Also er ist dann elendig, man muss sagen, er ist ja dann entlassen worden aus Berl. Ich habe ihn ja viele Jahre begleitet. Und ist dann in Berlin, in der Stadt, wo er geboren ist, wo er aufgewachsen ist, wo er als junger Mann in der Nachkriegszeit schon wusste, wie das ist mit den Knarren, weil sie hatten alle welche, ist er dann ja einfach auf der Bank eingeschlafen und friedlich gestorben, muss man sagen.
Erzählen Sie vielleicht nochmal, wie er überhaupt zum Verbrecher geworden ist, weil er war ja nicht so eigentlich der Geborene.
Naja, es war nicht der geborene Verbrecher. Der Vater hatte eine Reifenfirma, also man kannte sich aus. Und er hat als junger Mann schon angefangen, der wollte halt Auto fahren. Auto war das Schönste, klar, in der Nachkriegszeit aufgewachsen und Auto fahren. Und dann ist er schwarz gefahren und bekam den Führerschein aberkannt. Und dann ging das los mit Führerschein. Also man muss sagen, das erste Delikt war wirklich Schwarzfahren. Und halt die entsprechenden Strafen, die hinterher kamen und dann natürlich auch die Unfähigkeit in dem Laden seines Vaters, wo er der einzige Sohn war, wo musste man Autos bewegen. Und damit war er weg. Und ich glaube, das war so der early beginning von all dem. Das Irre ist, er hat dann viel später im Gefängnis nochmal den Führerschein gemacht. Das war eine der ersten Maßnahmen zur Resozialisierung. Aber schon, also von den vielen, die mir über den Weg gelaufen sind, ist das schon noch einer gewesen, den ich gut in Erinnerung behalten habe, wie das so oft ist. Die Wahnsinnigen aus den ersten Jahren, die kennt man noch mit Namen, da hast du noch die Gesichter. Und je länger du da bist, desto mehr wird das so eine graue Masse. Es sind auch nicht mehr so gute Typen da wie am Anfang.
Okay. Lecky, wie gesagt, ist ja so ein bisschen in Kriminalität reingerutscht, ohne dass er es eigentlich wollte.
Dafür hat er es gut gemacht. Dafür, ja, dass er es nicht wollte, ja, muss man sagen, hat er es dann am Ende dann doch gut hingekriegt.
Lassen Sie uns über zwei andere sprechen, von denen ich behaupten würde, das sind echte Desperados. Ja. Karl Knickmeier und Michael Karl Heckhoff. Ja. Es gibt, glaube ich, eine Zeit vor denen in Werl und eine Zeit nach denen in Werl. Ja. Wollen Sie das mal beschreiben, was das beide für Menschen waren und was sie dort veranstaltet haben?
Nein, man muss erst mal von Knickmeier. Knickmeier war ein Mensch, der halt im sechsten Jahr, sechseinhalb Jahre saß der in Werl, nachdem er drei Leute oder vier Leute nachts alle weggeballert hat im Rahmen eines Raubmordes an irgendeinem Bauernhof, Gehöft außerhalb, irgendwo in Ostwestfalen. Dafür saß er bei uns. Und
also brandgefährlich gemacht.
Brandgefährlich und auch immer hochgesichert. Und auch nach 6,5 Jahren immer noch gut irgendwie für schlimme Dinge. Und Michael Heckhoff war halt ein bekannter Geiselnehmer. Hatte schon öfter mal Geiseln genommen. Davor schon mal in Essen eine Kripo-Beamtin. Während der Vernehmung hat er sie als Geisel genommen. War schon auch Bankräuber, aber bisher noch nicht damit beschäftigt gewesen, Menschen umzubringen oder sowas. Aber ich habe ihn ja selber kennengelernt, jemand, der eine hohe manipulative Kraft hatte. Manipulativ nicht nur, was die Mitgefangenen anbelangte, sondern auch teilweise, was den einen oder anderen Beamten anbelangt, das muss man sagen.
Wie äußert sich sowas?
Naja, Michael Heckhoff hat es immer wieder verstanden, Beamte für sich einzunehmen durch seine unverhohlen faschistischen und rassistischen Sprüche. Und ich fand ihn furchtbar. Er hatte sich so ein Bärtchen gewachsen lassen wie der Führer, war dafür auch bekannt, dass er in seiner Zelle immer wieder auch Bilder hatte, so Devotionalien. Und das Schlimme war, kaum waren die weggenommen worden auf Geheiß des Anstaltsleiters, waren schon wieder welche da. Er wurde also supported von Leuten, die so ein bisschen auch, sag ich mal, dem Anstaltsleiter so anpinseln wollten. Ja, so egal. Es waren ja auch Zeiten, in denen sich vieles geändert hat. Und das machte ihn so brandgefährlich, immer mal wieder auch, weil manche Leute die Vorsicht haben vergessen und haben nicht gemerkt, dass es eigentlich ein Spielchen ist. Der hat mir mal gesagt, Doc, ich habe damit gar nichts zu tun, aber es kommt doch gut an, ich komme doch gut an damit. Whatever, auf jeden Fall, die beiden haben sich irgendwann mal zusammengetan, weil sie da halt eben weg wollten und Heckhoff hat sich diesen wahnsinnigen, fast unkontrollierten, psychopathischen Knickmeier sozusagen als Mittäter ausgesucht. Und dann gab es eine Geiselnahme mit einer Waffe, die nachgebaut war. Also es war eine aus Flummi oder so ein Zeug, aber täuschend ähnlich. Wir haben nie herausgefunden, wer die gebastelt hat, wer diese Fähigkeit hatte. Und damit sind sie morgens im Krankenpflegebereich aufgetaucht, haben die Waffe gezückt, haben eine Zahnarzthelferin als Geisel genommen und zwei, drei meiner Mitarbeiter. Andere wurden eingesperrt.
Wo waren Sie?
Ich hatte an dem Tag das große Glück, dass ich im OP stand. 15 Kilometer weiter in Frontenberg stand ich im OP und hörte dann kurz danach, bei dir in deiner Abteilung ist gerade eine Geiselnahme. Man muss auch das Glück haben, mal zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, nicht immer nur am falschen. Aber wir waren natürlich alle betroffen, das ging ja über viele, viele Stunden. Und ich kenne die Original-Tonaufnahmen auch teilweise, wo Knickmeier Sachen sagt, da denkst du, jetzt haut's ihm die Birne weg. Also wenn er sagt, ich weiß genau, er quält jetzt meinen Papagei. Da denkst du, ey, hallo bitte, was läuft hier für ein Film? Also was dann diese Diskussionen, diese Erstsprecher des SEKs, also das ist schon eine heftige Nummer gewesen. Die Mitarbeiter von mir mussten ihre Testamente schreiben, durften nochmal zu Hause anrufen und sagen, sich verabschieden. Dann wurden Spritzen aufgezogen mit allen Medikamenten durcheinander und nach der Devise, das spritzen wir euch jetzt gleich und so weiter und so fort. Also es waren viele Stunden des absoluten Terrors, den die Kollegen da über sich haben ergehen lassen. Zwischenzeitlich war aufgrund der Geisellage halt eben auch der Todesschuss angeordnet worden, weil Heckhoff hat gesagt, 1 Million und ein BMW und der Stolz steht da, bitte vollgetankt. Und dann war angeordnet, wenn der rauskommt, wird er geplättet und gleichzeitig stürzt das SEK von der anderen Seite und versucht den Knickmeier irgendwo zu packen. Und so ist es dann auch gemacht worden. Was keiner so genau auf dem Schirm hatte, war erstens die Situation, es ist aus dem Knast schwer rauszukommen, aber es ist auch verdammt schwer reinzukommen, wenn das schnell gehen muss. Das heißt, wir machen halt eben viele geschlossene Türen und wenn das SEK rein will, muss gesprengt werden teilweise. Das hat einen Moment gedauert und dieser Moment hat gereicht, dass Knickmeier die zwei, drei Geiseln, die er um sich hatte, hatte er vorweg übergossen mit medizinischem Benzin und Desinfektionsmittel. Und es reichte gerade, um die anzuzünden. Und die standen dann in Flammen, waren schwerstbrand verletzt. Also zwei meiner Mitarbeiter, am allerschwersten war die junge Zahnarzthelferin getroffen. Das war eine heftige Nummer. Und das hat natürlich erstmal dazu beigetragen, du hast es gesagt, weil nach dem 30. Juni 2092 war ein anderes. Da wurde Sicherheit gemacht. Da wurde jeder Tropfen Desinfektionsmittel, den der Zahnarzt, der wurde abgemessen, lieber 10-mal kommen. Aber auf keinen Fall ist da mehr als nur 5 Milliliter irgendwie in dem Raum. Es wurden Beamte dazu gesetzt, die dabei blieben, weil der Zahnarzt ist nie wieder gekommen. Er hatte über viele Stunden an der Wand hinter der Tür gestanden und um sein Leben gefürchtet. Der ist raus und nie wiedergekommen. Und es wurde natürlich jedes und alles nach links gekrempelt. Wo waren die? Warum konnten die zusammen dahin? Wir haben danach alles auf den Prüfstand gepackt. Es war über, ich behaupte mal, über viele Jahre gab es, das war halt richtig ungemütlich. Und ich habe damals, war kurz davor zu gehen, also nicht, weil die Geiselnahme drohte, sondern weil ich gedacht habe, naja, ich bin jetzt 3 Jahre lang hier gewesen, es reicht. Ich wollte ja eigentlich Urologe werden und dachte mir, also Spezialist für untenrum, und wollte eigentlich dann gehen. Und aber dann habe ich mir gedacht, das hat so viele meiner Leute getroffen. Ich fühlte mich ja auch verantwortlich. Das ist heute ein Fremdwort, aber Verantwortung zu übernehmen, auch dann, wenn es scheiße läuft. Und ich habe dann gesagt, ich bleibe. Und letztendlich war das die Entscheidung für die nächsten 25, 30 Jahre meines Lebens. Insofern war das für mich auch ein einschneidendes Erlebnis.
Ja. Knickmeier, also beide sitzen bis heute in Haft. Knickmeier hat beim Bundesverfassungsgericht vor ein paar Jahren einen Antrag gestellt, dass ihm das selbstbestimmte Sterben ermöglicht wird, weil er sagt, er hat keine Perspektive mehr im Leben.
Naja, ich meine, man muss dazu sagen, jeder von uns hat nach deutschem Gesetz den Anspruch darauf, an einem selbstbestimmtes Lebensende. Das ist schön, das Gesetz gibt es, aber keiner findet einen Arzt, der ihm das Zeug aufschreibt. Das ist ja momentan die Situation. Wir haben zwar einen Anspruch, aber wenn du zum Hausarzt gehst und sagst, du schreib mal auf, Natrium, sagt der, mach ich nicht. Nee, das ist das Problem im Augenblick. Und so ist es auch bei Knickmeier gewesen. Knickmeier sagt, nicht ganz zu Unrecht, ich habe keine große Perspektive mehr, hier rauszukommen, wenn dann nur als alter Greise oder siecher Mensch, von dem man erwartet, dass er das nicht mehr macht, was er da gemacht hat. Was ich bei dem, was er gemacht hat, durchaus in Ordnung finde. Ist auch nicht meine Entscheidung. Und wenn das so ist, dass ich hier nicht bei besserer Gesundheit, im guten Gesundheitszustand entlassen werde, dann möchte ich davon Gebrauch machen, mich selber umbringen zu können. Dafür muss aber der Anstaltsarzt mir die Sachen geben. Das hat er beklagt bis zum höchsten Gerichtshof. Ich glaube, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, klar, es gibt im Gefängnis einen Gleichbehandlungsgrundsatz. Also da hat einer auch den Anspruch. Muss man sich mal so durch den Kopf gehen lassen, wenn jemand zu 30 Jahren Haft verurteilt wird und sagt, habe ich keinen Bock zu, mach fertig. Dann würde ich als Anstaltsarzt auch sagen, mach mal langsam, wir gucken uns das mal an. Aber das muss man ja erstmal auch diskutieren. Deshalb finde ich das ein spannendes Thema. Und er hat das halt eben auch durchexerziert bis nach Straßburg oder Brüssel oder wo auch immer hin und hat Recht bekommen. Der Anstaltsleiter hat gesagt, ich bin religiös, katholisch, ich nicht mit mir. Der sitzt jetzt im Ministerium, so kann man sich auch wegbeamen, wenn man einfach, entweder machst du Fehler oder verweigerst dich, das ist auch gut so. Ich habe den Artikel gelesen. Ich kann sagen, was ich spontan gedacht habe. Es ist natürlich das Querulatorium eines ausgemachten Psychopathen, um es mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, was nicht ungewöhnlich ist. Gerade solche Täter. Natürlich, wenn du mit Anfang 30 in den Kahn gehst für lebenslang und Schwere der Schuld, da willst du da weg. Das ist ja, haben wir ja Verständnis für, dass das einer will. Wir lassen es halt nur nicht zu. Und wenn es auf die Art und Weise versucht, wie die beiden es probiert hast, dann kriegst du halt die volle Kelle. Weil da kennt das Gericht auch kein Erbarmen, wenn du sowas machst. Menschen anzünden, verbrennen und so weiter und so fort. Und als ich das gelesen habe, habe ich dann gesagt, okay, wir kennen uns ja. Ich bin zwar jetzt nicht mehr in Amt und Würden, aber ich komme, ich bring's ihm. Ich bring's ihm. Das ist ein ganz öffentliches Bekenntnis. Ich werde es dann tun, weil ich weiß genau, was passiert. Der guckt mich an und so, baust du Arschloch, nicht mit mir. Und dann war das wieder alles umsonst, aber so wird es ungefähr laufen, ich bin mir fast sicher, weil ich diesen Tätertypus, der natürlich eine schwere Anpassungsstörung hinlegt am Anfang, also Anpassung, der will sich schon anpassen. Aber das ist ja das Problem. Wir haben ja, das sind schon psychopathische Täter, aber sind die Doofen. Wir haben ja die doofen Täter. Wir haben Leute, die können wie Knickmeier, die können 1, 2, 3, 4 Leute umlegen, haben die keine Pulsbeschleunigung, haben die keine Schweißperle auf der Stirn. Die sind so cool, die gehen noch wie er da irgendwo hin und machen sich den Kühlschrank auf, holen sich Flasche Bier, rauchen 3 Zigaretten, hinterlassen DNA und die Fingerabdrücke und gehen in den Knast. So ist das. Und da sind sie unzufrieden mit der Situation.
Das sind ja jetzt Extrembeispiele. die ich hier beide rausgeholt habe. Also der normale Gefangene, der braucht ja schon eine Perspektive, oder?
Naja, ist ja richtig so. Wir haben ja auch, es gibt ja eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes von 1970. Da steht halt drin, dass jeder Insasse oder jeder Gefangene hat im Endeffekt auch aufgrund von Menschenrechten in Anspruch, aus dem Knast irgendwann mal entlassen zu werden, auch zu lebenslanger Strafe Verurteilte. Und zwar entlassen in einem Zeitpunkt, der nicht nur durch Siechtum und Alter oder Sterben bestimmt wird. Also nicht warten, bis man sagt, ich glaube, der geht bald tot, schnell weg damit, sonst muss ich halt die ganzen Beerdigungskosten bezahlen. Habe ich alles schon erlebt, also da wird dann drüber nachgedacht. Also das sollte es eben nicht sein, aber ich habe da eine feste Meinung zu. Ich sag ganz einfach, und das weiß man von mir, ich bin jemand, ich habe immer dafür gerungen und dafür gekämpft, dass wir einen menschenwürdigen und einen humanen Vollzug in Deutschland haben. Ich hätte in keinem anderen Land im Knast gearbeitet, vielleicht noch in Holland, in Schweden oder in Norwegen, aber schon nicht mehr in Frankreich und sonst wo. Aber ich kann auch damit leben, wenn ich sage, die Menschen, die wir durch nichts erreichen, also an resozialisierenden therapeutischen Maßnahmen, wo man das Gefühl hat, der ist nach wie vor eine Zeitbombe, dann denke ich, bei der Vorgeschichte kann ich es verschmerzen, dass er noch eine Weile bleibt. Und ich habe so einen Satz, ich habe so einen Begriff, der ist mittlerweile auch, habe ich gehört, von meinen Mitarbeitern übernommen worden. Der heißt, bei dem können wir auch mal aggressiv zuwarten. Das ist ja so, wenn Mediziner sagen, da könnte man aggressiv zuwarten. Das ist genau das. Und da gibt es diese und die sind bei uns gut aufgehoben und da tun wir vieles dafür, dass die auch bleiben.
2015, da war ich noch in der Lokalredaktion in Wolfsburg, Dezember 2015, hatte ich einen freien Tag, 28. Dezember nach Weihnachten und habe interessiert die Zeitung gelesen, weil ein Kollege von mir berichtet hat, dass ein Raubüberfall oder einen versuchten Raubüberfall auf einen Supermarkt gegeben hat in der Nähe von Wolfsburg, ja, mit einer Kalaschnikow und einer Panzerfaust. Ja. Dachte ich schon, Junge, ne? Wer hat sowas zu Hause? Das kommt nicht allzu oft vor. Ja. Und dann, ungefähr 3 Wochen später, kam raus, sind 3 ehemalige RAF-Mitglieder. Ja. Jetzt vor ein paar Tagen hat ja jeder sicherlich mitbekommen, was in Berlin, in Kreuzberg los war. Frau Klette wurde dort erwischt. Jetzt ist die, ich weiß gar nicht, 65 Jahre alt, auf jeden Fall im Rentneralter, kommt jetzt zum ersten Mal als haftunerfahrene Person, aber als medienbekannte Person in der Haftanstalt. Was erwartet die da?
Naja.
Was passiert, wenn man da sozusagen mit so einem Promi-Status jetzt...
Naja, der Promi-Status hält sich ja in Grenzen, weil alle anderen, die da sitzen, die wissen gar nicht mehr, was RAF ist. Also wenn ihr jetzt nicht es schafft, noch das die nächsten Wochen permanent in den Medien zu halten, ich kenne ja schon Menschen, die können sich kaum erinnern, dass mal Deutschland geteilt gewesen ist, geschweige denn, dass es davor auch schon mal eine RAF gegeben hat. Also ich glaube, also die Prominenz hält sich wirklich überschaubar in Grenzen. Dann ist sie natürlich in der Frauenvollzugsanstalt, dann macht sie als ist eine ältere Insassin. Die jungen Wilden sind dann rechts und links von ihr. Da muss man erstmal einen Schonraum finden für sie, wo sie einfach erstmal, sage ich mal, zur Ruhe kommt. Und das glaube ich, das wird passieren. So jemand kriegt eine Einzelzelle, damit es halt keinen Stress gibt. Weil alles, was da passiert, das habt ihr am nächsten Tag in der Zeitung. Deshalb, alleine schon deshalb. Das ist wie mit Uli Hoeneß. Der wird dann einfach an die Seite getan, damit nicht irgendein Idiot meint, er muss damit versuchen, in die Presse zu kommen, weil er dem aufs Maul haut oder sowas. So, das ist das Erste. Mehr wird Großes nicht passieren, glaube ich. Danach wird nicht sehr ergriffen sein. Ich glaube auch, in gewisser Hinsicht ist auch meine Erfahrung mit Menschen, die lange auf der Flucht gewesen sind. Ich habe Leute gehabt, die haben mir gesagt, Doc, ich bin so glücklich, dass ich endlich wieder hier bin. Die letzten Monate habe ich nur im Wald gelegen, das heißt, so sah der raus. Man sollte wissen, jemand, der auf der Flucht ist, braucht ungefähr das 8-fache an Geld im Monat wie wir. Weil du musst alles doppelt covern. Du musst eine zweite Wohnung, du musst die Papiere bezahlen. Überall, wo du hingehst, hast du ja nur Freunde, die sagen, wenn du Papiere brauchst, kostet ein bisschen was. je berühmter du bist, desto teurer wird das Ganze. Ist doch gar keine Frage. Und das Achtfache im Monat an Kohle zu haben und trotzdem in so einer abgerockten Butze, wie Sie da zu wohnen, das ist ja doch nicht sympathisch. Das hat ja mit, ja, was ist daran grandios? Ja, ich meine, das Entscheidende ist halt, Sie haben irgendwann mal ja angefangen als sogenannte politische. Und am Ende waren es normale Verbrecher, weil irgendwie zurück und sagen, hey, wir hören auf, ist schwer, also muss man mit dem, was man gelernt hat und Panzerfäuste und Kalaschnikow hatten sie ja, weil von wem sind sie denn supported worden? Bis zum Fall der Mauer war die RAF supported aus dem Osten. Das muss man ganz klar so sagen. Also die haben drüben trainiert, die haben trainiert in Palästina, die haben in irgendwelchen Ecken trainiert, das Schießen bekam von da aus die Waffen und es wurde ungemütlich, als plötzlich keine DDR mehr gab. Da wurde es richtig ungemütlich, weil da war eine Rückzugsbasis weg. So, und da fing es an, ungemütlich zu werden. Die Waffen hatte man noch, aber man musste was, wenn die Rente nicht funktioniert. Ich hoffe, die anderen Rentner unter Ihnen kommen nicht auf die gleiche Idee und sagen, ich kann das Problem auch mit der großen Flak lösen. Das sind wir wieder. Also, ich glaube, sie wird da einfach aufschlagen. Ist eine 65 Jahre alte Frau, die wahrscheinlich erstmal zur Ruhe kommen wird. Da wird sie ja erstmal sich orientieren müssen. Mal gucken, mit wem kannst du hier reden? Wer geht da nicht auf den Sack? Wer meint es nicht mit dir? Ja, das alles. Im Knast wird gelogen. Alle lügen dir sich was vor, die Gefangenen untereinander belügen sich, die belügen auch die Beamten belügen auch natürlich die Insassen und sagen, du, bei mir bist du gut aufgehoben, ich kümmere mich. Das ist dann auch vorbei schnell. Also das wird alles seinen sozialistischen Gang gehen, sage ich immer, weil hinter Mauern funktioniert das noch. Und dann wird man nichts mehr davon hören und es wird einen Prozess geben und dann ist es vorbei. Als ich anfing im Gefängniskrankenhaus in Frontenberg zu arbeiten, hatte ich die Frauenstation. Die hatten an mir gegeben, weil ich hatte ja vorher was anderes studiert, war also schon älter als die normalen Assistenten da. Und dann dachte mir, der ist den Frauen gewachsen. So ein Womanizer, da kommen sie hin, aber der fällt nicht drauf rein. So, und da hatte ich sie da liegen, die RAF-Frauen der zweiten Generation. Adler Schulz, Inge Fied und wie sie alle hießen. Und die Frauen hungerten und die Frauen waren ernstzunehmender als die Kerle. Die Kerle haben nach 3 Tagen im Junkie den Pudding weggefressen. Die Frauen haben es konsequent durchgezogen. Frauen haben was, meine Herren, loten sie das nie aus. So, und auf jeden Fall, die waren da und das war eine Zeit, da stand ich noch davor, vor der Tür wurde demonstriert teilweise noch und wir waren innen und haben diskutiert, weil wir wollten natürlich keine Zwangsernährung und so eine Scheiße machen, weil der erste Versuch mit Holger Mainz in Baden-Württemberg, der war ja dramatisch gescheitert. Also haben wir geredet. Wir haben uns das Maul fusselig geredet, aber es hat funktioniert. Und man muss sagen, wenn die RAF was Positives im Gefängnis geschaffen hat, so viel war das nicht, weil sie waren nicht beliebt bei den Beamten, sie waren nicht beliebt bei den anderen Gefangenen, weil sie haben ja gesagt, ich komme aus dem ordentlichen Haushalt, ich bin keine Verbrecherin, ich bin politische. Also waren sie von niemandem gemocht. Aber wenn sie was geschafft haben, dann hat dieser Kampf für informationelle Freiheit, weil wir gerade hier bei einer Zeitung sind, die haben ja damals gehungert, weil sie Zugang haben wollten zu Tageszeitungen. Sie hatten eine Liste, das wollen wir haben. Sie wollten Fernsehen, Zugang zu Fernsehen, informationelle Freiheit war ein Wahnsinnsanliegen. Und das haben sie im Endeffekt auf diese Art und Weise durchgesetzt. Davon haben die anderen Gefangenen auch profitiert. Insofern war das einzige, wenn man was Positives aus der RAF-Zeit ziehen möchte, denn dann ist es wirklich das Einzige. Und jetzt werden halt die Letzten hinter der Fichte vorgezogen. Und ich sehe, alle sind alle keine Desperados mehr, sondern ich glaube, Leute, die alle irgendwann jetzt öfter zum Arzt müssen, weil sie alt sind und krank sind, ja. Und da ist es halt eben auch nicht mehr so schön, in der Illegalität rumzukraucheln.
Wird schwierig.
Ja, es wird schwierig. Aber warum soll es denen besser gehen als uns? Also, oder? Wir haben. Na, wenn so ein alter Verbrecher doch irgendwo hingeht, ich habe mal einen gehört, da habe ich gesagt, ja, Sie müssen schon aufpassen, ne? Bleiben Sie, halten Sie die Füße still, sagte der Anstaltsleiter zu dem bei der Entlassung. Da sagte der, ey, wenn ich draußen mit so einem jungen Verbrecher in Kontakt trete, sagt er doch zu mir, ey, Alter, leg sie zum Sterben hin, aber geh mal nicht auf den Sack. Und das ist genau das, was uns jetzt allen passiert irgendwann mal. Die jungen Verbrecher spielen nicht mehr mit dir.
Wir haben vom Landgericht Braunschweig aktuell einen Fall, Christian B., ja. Hauptverdächtiger im Fall Medi, angeklagt, aber wegen anderer Taten, wegen Vergewaltigung, schon verurteilt wegen Vergewaltigung. Also er ist Sexualstraftäter, aber ja. Hintergrund möglicherweise lauert da noch viel mehr. Ja. Nicht zu dem Fall jetzt die Frage, aber was passiert mit Tätern dieses Kalibers im Knast, wieso in der Hierarchie? Stimmen da diese Vorurteile ganz unten?
Naja, ich sag's mal so, Fakt ist, wir wünschen uns, dass es so wäre. Ich erlebe Polizisten, die mir sagen, ist das noch so, Joe, dass die Sexualstraftäter und die Kinder umbringen, dass sie ganz unten sind. Die sind jetzt nicht diejenigen im Ranking, mit denen man sich gerne sehen lässt. Wo man sagt, damit trittst du auf. Also die halten auch in den ersten Jahren den Ball flach, vor allem diejenigen, deren Gesicht durch die Medien gegangen ist. Das sind ja die wenigsten, die meisten, die da rumrennen, sind ja Leute, die das im Nahbereich gemacht haben oder so. Da ist keine große, da gibt's keine großen Bilder von. Aber von denen nehmen wir häufig schon. Also im Ranking sind die, im Ansehen gelten die als ganz weit unten. Und die halten auch die Füße still und die protzen ja auch nicht mit ihren Taten. Die Jungs, die Banken gemacht haben, die erzählen es jedem. Ja. Und die Jungs, die haben dann irgendwo den Porsche noch hinten, irgendwo Bilder mit dem Porsche an der Wand und Bilder von geilen Weibern. Ich hatte so, Doc, ich hatte Weiber.
Da wäre dann jeder Täter aber ganz oben. Ne?
Ich hatte das Weiber, ich hatte Dings. Habe ich immer gesagt, und heute hast du die Hand am Stift und das für die nächsten 25 Jahre. Das ist das Einzige, was du geschafft hast. Also geh mir bitte nicht mit diesen Sachen auf den Sack. Also, was ist da? Es ist tatsächlich so, nach einer gewissen Zeit, und das ist ja auch das Imponierende, nach 3-4 Jahren, in den ersten Jahren müssen wir teilweise, so war es früher, musste man im Knast diese Leute nochmal beschützen vor den anderen teilweise. Das hat dann nach 2-3 Jahren, dann kommt wird ein neues Auto ins Dorf getrieben, um das mal so auszudrücken, und dann gucken alle wieder dahin. Und dann läuft der plötzlich einfach rum und denkst du, hey, es ist doch nur noch mein Bedürfnis. Unser Bedürfnis ist ja, dass der noch innerhalb der Hierarchie dann nochmal sozusagen nochmal ganz unten ist und leidet. Das ist aber Wunschvorstellung. Also es ist nicht so, dass die großen Jungs mit ihm spielen, aber wir haben ja immer mehr auch Insassen in den Gefängnissen, die, sag mal, polyvalente Kriminalität begehen. Die können vergewaltigen, die können betrügen und die können noch Körperverletzung, die können die ganze Palette. Der Klassiker, wo man früher sagte, ich habe so einen gehabt, der sagte, Doc, ich bin in der 4. Generation Einbrecher. Bottrop. Das gibt's nicht mehr. Heute hast du Jungs, die gehen morgens aus der Tür raus und dann wird dem einen das Handy abgezockt. Dann gehen sie an eine Tankstelle und halten ihm die Knarre hin und sagen, mach mal die Kasse fertig. Mittags wird ein bisschen vergewaltigt und abends mal gucken, wie der Tag so zu Ende geht. Das ist die Normalität. Bei denen, über die wir hier reden, in dieser High-End-Kriminalität. Das sind immerhin 7,5-8%, knapp 10% der Insassen von Gefängnissen, die für 75% der schweren Verbrechen verantwortlich sind. Das muss man wissen. Wir haben also viele, sag ich mal, die sind zu beeindrucken mit Gefängnis. Und da gibt's eine ganze Reihe, die beeindruckst du mit gar nichts. Die werden nach 22 Jahren zum ersten Mal alleine ohne Begleitung in die Stadt gelassen und nutzen die 3 Stunden sofort, um wieder die nächste Vergewaltigung hinzulegen. Wo man dann sagt, mein Gott, hat der nichts? Ist da kein Rezeptor? Ist da nichts? Ist die Hardware kaputt? Ja, die ist kaputt. Also, und das sind so ein paar. Ich glaube auch dieser Mensch, über den wir gerade, sage ich mal, in dieses Thema hineingekommen sind, da muss man sich ja immer auch auf mehr einstellen. Weil ich sage immer, denkt nicht der klassische Sexualstraftäter. Auch die können betrügen und bescheißen und Körperverletzung. Und das ist ja das Häufige, dass viele sich in verschiedenen deliktischen Gebieten gut auskennen. Weil In der Basis sind es halt einfach doch teilweise sadistische Psychopathen, sonst gar nichts. Und die sind für alles gut. Es wäre nur zu wünschen, dann wäre ich auch fertig mit diesem Thema, es wäre nur zu wünschen, dass irgendwann mal Eltern die Chance haben, Frieden zu finden, auch wenn das, was sie da erfahren werden, nicht gerade das ist, was sie hören möchten, aber wenigstens den Frieden zu finden, gerade wenn es um diese Fälle geht. Aber gut, ich bin mal gespannt, weil das sind ja Menschen, die sich gerne auch so zelebrieren, ich war jetzt nicht da, aber die sich gerne auch so zelebrieren in aller Komplexität und in aller Schwierigkeit. Und das ist ja der letzte Abgesang vor Gericht nochmal. Ich bin froh, wenn ich solche Leute heute nicht mehr sehen muss.
Jetzt habe ich ja diese Fälle alle rausgesucht. Das sind so die, haben Sie ja selbst gesagt, die High-End-Kategorie. Es gibt da auch viel Durchschnitt. Ja. In Haftanstalten, viele Eierdiebe auch wahrscheinlich.
Ne? Nee, weniger, bei uns gibt es weniger Eierdiebe. Also der Eierdieb ist heute eine Spezies, die ist ausgestorben schon längst. Also als Eierdieb kommst du jetzt nicht mehr in den Knast. Wir haben nur in unserem Ranking manchmal welche, wo wir denken, im Vergleich zu dem ist es ein Eierdieb.
Wir haben jetzt, jeder weiß, sage ich mal, dass bestimmte Taten mit Strafen belegt sind. Warum? Ja. Funktioniert das nicht? Also warum erwächst aus der Androhung von einer Strafe keine Einsicht in die Moral des Miteinanders? Das ist nicht von mir, das habe ich mir aus einem Artikel ausgehört.
Naja, das ist ja eine gute Frage, das beschäftigt uns ja schon lange. Warum lassen sich Täter nicht durch die Androhung einer doch schon empfindlichen Strafe von der Straftat abhalten? Wenn man sich mit ihnen unterhält über den Beginn, also an dem Tag, wo das Böse passierte oder sowas, kein einziger hat mir gesagt, naja, ich habe mich davon abhalten lassen, weil ich wusste, da gibt's ja lebenslang für. Oder da gibt's ja 10 Jahre. Natürlich weißt du, wenn du in eine Bank gehst, da kriegst du einen 10er. So heißt das im Jargon. Ich habe mir einen 10er geschossen, sagte einer mal. So wie an der Schießbude. Einmal verkehrt draufgehalten, 10 Jahre. Das weißt du. Du weißt auch, was auf Vergewaltigung steht oder sonst was. Aber keiner dieser Täter hat das im Augenblick, wo die Tat geplant würde und wo er die Tat umsetzt, für eine Sekunde im Kopf, was, ja, wenn ich durch die Fußgängerzone fahre mit dem Auto und fahre da mit 80, weiß ich, dass, so, oder? Aber bei denen ist das anders. Ich meine, es sind natürlich Menschen, bei denen funktioniert die Bremse im Kopf oder die Bremse im Auto im übertragenen Sinne, funktioniert halt nicht. Und es zeichnet sie aus, dass sie eine hohe Risikobereitschaft haben. Also ein riskantes Leben führen, sie Risiko auch, was sie selbst anbelangt, hohe Risiken eingehen, aber es geht ihnen auch am Marsch vorbei, wenn sie irgendeinen über den Haufen fahren. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil da ist nichts, was hemmt. Stellen Sie, um zu kapieren, dass man A, nicht mordet oder vergewaltigt oder sowas, er braucht keine Strafen, das weiß ein normaler Mensch auch ohne das. Ja? Ich muss nicht in Polen erstmal nachlesen, wie viel gibt es denn hier? Und was, ja? Oder fahre ich lieber nach Berlin, weil da gibt es wenig. Oder sonst was, sondern ich weiß auch ohne das, und man müsste mir keine 130 Jahre wie in Amerika anbieten oder 50 oder 30 Jahre, ich weiß das. Ein normaler Mensch, ein gottesfürchtiger und gerechtigkeitsliebender Mensch weiß das. Ein empathischer Mensch weiß das. Der sieht, wenn ich den sehe, wenn ich ihm in die Fresse haue, tut dem weh. Dann hört er auf. Aber wenn ich keine Skrupel habe, wenn ich in mir keine Empathie spüre, wenn ich gar nicht weiß, was das ist, also wenn ich quasi seelenblind bin, dann kannst du mir erzählen, alles, was du willst. Ja, das Einzige, wie gesagt, damit wir können hingehen, können sagen, es gibt 250 Jahre, das ist genauso egal wie 25 oder was weiß ich, das ist egal. Ich habe mit allen gesprochen, habe gesagt, hat das eine Rolle gespielt bei der Entscheidung? Nein, wenn du dich entschieden hast, was zu machen, dann machst du das. Und dann wird anschließend gejault. Ja, warum? Und das ist ja auch ganz entscheidend, wenn man sich das anschaut. Das ist ja ein Phänomen der Männer. Machen wir uns nichts vor, wenn man sich der Knast anguckt, das sind 95% Männer. Und Männer sind, uns fehlt was. Also das Ärmchen, das eine Ärmchen auf dem Y-Chromosom, da ist ein Stück weg. Und bei Frauen ist eher so, dass sie schon mal mit Ängsten und antizipatorischer Angst auf den Weg sich machen, weil sie sich halt eben um unsere Kurzen kümmern und gucken, dass die alle unfallfrei irgendwo Abitur machen und irgendwann mal in den Beruf gehen und so weiter und so fort. Bei den Männern ist es anders.
Lass mich, gib her. Hast du Angst? Nee.
Also wir können das nicht. Man hat das ja gesehen. Es gab ja eine Diskussion ungefähr so im letzten Quartal des letzten Jahres, ganz kurz nur, wurde von euch auch nicht weiter befeuert, interessanterweise. Ich ahne auch warum. Da stand drin, eigentlich sollten Männer das Dreifache in die Krankenversicherung oder in die Unfallversicherung oder in die Kfz-Versicherung bezahlen, weil wir im Vergleich zu den Frauen, wir machen immer ordentlich was kaputt. Frauen nicht. Aber natürlich haben wir keinen Bock, dass wir in Zukunft das Dreifache bezahlen. Also, dass das irgendwo nach Risikogruppen verteilt wird. Männer dreimal so viel. Das ist nur ganz kurz diskutiert worden, dann war es weg. Aber es wirft ja auch ein Licht auf die Art der Kriminalität. Ja? Und ich sehe ja gerade bei meinen Insassen, das sind durch die Bank halt Männer. Und die haben eine kurze Zündschnur. Also, die sind explosibel. Und sie können mit negativen Emotionen überhaupt nicht zurande kommen. Die haben sofort so einen Hals. Wenn ich nur sage, nee, kriegst du nicht. Nein, so einen Hals. So. Und das haben die Frauen nicht, die heulen dann und weinen oder reden mit der Freundin eine ganze Nacht darüber, warum der Bauch so doof ist oder sowas. Aber das ist viel verträglicher, sozial verträglicher als das, was wir machen. Also, wo war die Frage? Ich mache ja manchmal, ich hole mir so eine Frage und dann mache ich daraus, was ich will. Wo war der Stehgeblieb? Passiert manchmal. Ich kann nicht nur alles außer kurz, ich kann auch manchmal.
Ich stelle einfach mal die nächste Frage.
Okay.
Macht es denn Sinn, alle faulen Eier in einen Korb zu stecken? Oder müssten wir uns mal über eine Reform des Gefängnisses, Strafvollzugsgedanken machen? Ja, die schweren Jungs alle weghaften, aber was ist da drunter?
Das ist eine Diskussion, die läuft schon seitdem ich da angefangen habe, also schon seit langer Zeit, dass man sagt, müssen wir die Eierdiebe, also fahren ohne Fahrschein, 60 € nicht bezahlt, wieder nicht bezahlt, dann auf einmal schlägt er im Knast auf, sitzt irgendwo in Bielefeld im offenen Vollzug, ist natürlich schwerst alkoholkrank, ist die ganze Zeit auf der Intensivstation eines Krankenhauses, kostet jeden Tag 500 €, ja, und liegt 14 Tage im Delir. Und kurz danach entlassen wir ihn und sehen wir ihn wieder eine Stunde später an der nächsten Bude. Dann frage ich mich, macht das Sinn? Das waren Leute, denen habe ich damals schon in Frontenberg Alkohol gegeben, in den 14 Tagen, wo sie bei mir waren. Weizenjunge, 4,25 €. Da waren die glücklich mit. So. Weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ich halte das für unethisch. Aber die Diskussion, Straftaten, so diese Geldstrafen und Ersatzfreiheitsstrafen, das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Die Diskussion ist alt, bis heute ist sie nicht zu Ende diskutiert worden, weil wir haben schon auch, glaube ich, ein ganz klares Bedürfnis in der Bevölkerung, aber auch bei uns allen, dass man Sanktionen braucht.
Aber macht das Sinn?
Naja, die Alternative war ja immer zu sagen, ja, lass den doch soziale Arbeit machen. Lass den doch, was weiß ich, im Park fegen. Nur das Problem ist, wenn das Gericht ihm sagt, du musst im Park fegen, 7 Tage lang. Hat der 7 Tage lang einen Krankenschein von einem Arzt, der sagt, der hat Rücken, der kann nicht fegen. Der kann zwar meucheln und morden, aber der Fegen ist nicht gut für den Mann. So, das ist ja das Grund, du hast immer einen guten Gedanken, aber die Jungs sind ja schneller und dann sagst du dir, du kannst sie nicht packen. Und das ist bei denen oftmals so, dass du denkst, also irgendwie musst du ihn schon kriegen. Und weißt du, ich habe auch Zeiten erlebt, da hat man beispielsweise Dialysekranke. Die hat man doch nicht in den Knast geholt, weil man sagte, ey, wenn der 2 Tage lang nicht an die Dialyse geht, dann liegt er auf der Straße und ist hilflos. Ja, aber wenn du siehst, dass einer weiter mit Kinderpornos handelt und weiter Missbrauch betreibt, auch als Dialysepflichtiger oder im Rollstuhl, dann kriegst du irgendwann mal die rote Karte gezeigt. Das erwarte ich, sage ich dir ganz klar. Das hat ja auch was mit Gleichbehandlungsgrundsätzen zu tun. Kann doch nicht sein, dass wenn ich mal ein bisschen zu schnell gefahren bin, dann werde ich richtig zur Ader gelassen. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich mache das öfter. So. Und ein anderer sagt sich, hey, was habe ich damit zu tun? Mir passiert doch nichts, oder? Da kriege ich zwar einen Zettel, aber du sagst, ich habe Rücken oder ich habe einen Arzt, der macht fertig. Ja, dann so, das scheitert immer daran, dass die Politik, die ja die Entscheidungen treffen muss, die Gesetzesvorlagen, wer will das im Augenblick in der Landschaft, in der wir gerade leben? Wenn da einer sagt, wir müssen mal gucken, dass wir für unsere Verbrecher Lockerungen, dann ist der morgen nicht mehr gewählt. So einfach ist das. Mit einem guten Strafvollzug gewinnt keiner eine Wahl. Ich kann mich erinnern, als die Grünen noch ganz jung waren, kamen sie ganz engagiert ins Gefängnis und wollten da irgendwie Werbung machen für sich. Dann haben sie gemerkt, eigentlich werden sie nur da reingelassen und die reden nur mit denen, wenn sie Tabak dabei hatten. Das war, wir haben immer gesagt, wunderbar. Nach einem Jahr hatten die Schnauze voll, da sind die auch nicht mehr gekommen. Gewählt wurden sie auch nicht von denen, die sie mit Tabak versorgt haben. Dumm gelaufen. Ich sage immer, es gibt einen Satz, mit einem guten Strafvollzug gewinnst du keine Wahl. Mit einem Skandal verlierst du dein Ministeramt. Das ist der einzige Spagat, weshalb sich überhaupt was tut. Es hat doch keine Justizreformen gegeben, weil in der Bevölkerung ein Aufschrei gekommen wäre, wir müssen was ändern. Sondern weil einige Spezialisten damals so oft in den Ohren von Politikern gelegen haben, dass die gesagt haben, okay, lass uns mal was machen. Du hast es gesehen, als Gerhard Schröder gesagt hat, einfach mal so wie Gerhard so war. Es gibt welche, die musst du einsperren, Schlüssel wegwerfen. Das wurde am nächsten Tag exekutiert. Wir wussten zwar alle, rechtlich ist das scheiße, das wird nicht durchgehen. Das wird spätestens in 3 oder 4 oder 5 Jahren, wird das kassiert werden vom Europäischen Gerichtshof. So kam es auch. Wir reden nicht über die ungefähr 80, 90, die für jedes Jahr, was sie länger da gesessen haben, 35.000 Euro gekriegt haben. Und einige sitzen heute noch da, und so, nee, das ist es uns wert. Das ist doch Wahnsinn, oder? Ja, also die Bereitschaft, die Schraube anzuziehen, ist doch wesentlich größer als das Gegenteil. Und ich glaube, es muss immer auch sowas vermittelbar sein. Und deshalb bin ich auch gerne unterwegs, weil ich glaube, wenn Menschen wissen, was Knast ist eigentlich, dann kann man differenzierter darüber nachdenken, dann ist man mit weniger Vorurteilen unterwegs, dann hört man mal von einem, der da war, wie es da so ist. Und dann kann man sich ein Bild machen und dann, glaube ich, kommt man auch zu anderen Einschätzungen. Aber ich habe immer, wie gesagt, natürlich ist das, bei manchen sagt man sich, es kann doch nicht sein, dass wir das 40-fache von dem, was der an Geldstrafe bezahlt, geben wir aus, um ihn dafür zu bestrafen, dass er am Anfang keine 60 Euro hatte. Also das fände ich bescheuert. Es gibt ja auch einen ehemaligen Anstaltsleiter, Thomas Galli, den habe ich auch mal kennengelernt. Und Thomas Galli war ja auch mal in Bayern Jurist und in einer Anstalt und dann wurde er Kinderland verschickt in den Osten. Damals, als es aufging, wurden ja Anstaltsleiter aus dem Westen dorthin geschickt, damit die sozusagen den guten Strafvollzug lernen. Und Thomas hat dann damals irgendwann mal gesagt, Gefängnisse sollte man zumachen. Gefängnisse besser nicht, sondern machen die Menschen schlimmer. Deshalb zumachen. Ich habe ihn dann in der Talkshow mal gefragt, wo sollen wir denn bitte hier die Granaten hinpacken? Wohin? Wir waren nicht ganz einig. Helgoland ist zu klein, Sylt wäre zu teuer. Ich habe dann gesagt, okay, komm, dann hören wir hier auf mit der Diskussion, weil wo legen wir die Latte an? Wo sagen wir der noch und der andere nicht? Also alleine die Trendschärfe hinzukriegen, ist ja schon ein Wahnsinnsunternehmen. Und wenn man auch sieht, das ist ja auch eine alltägliche Erfahrung, dass wir manchmal Leute haben, die, ich habe so einen im Kopf, der ist mir deshalb so aufgefallen, weil er erstens wahnsinnig blaue Augen hatte und zweitens, weil er bei uns für 2, 3 Jahre saß und erst später stellte es sich raus, es war ein gesuchter Serienmörder und Serienvergewaltiger, der mal zwischendurch für einen Diebstahl oder für sowas für 2, 3 Jahre mal in Werl gelandet war. Und wenn man draußen sich schon Gedanken machte, ob der aufgehört hatte, saß er bei uns. Und ich habe einige erlebt, die waren vorher da mit irgendeinem Delikt und plötzlich stellt sich raus, es ist noch eine, sag ich mal, es ist eine Granate. Also ich würde mir schon wünschen, dass man genauer hinguckt und sich natürlich noch mehr differenziert. Das ist richtig, da gebe ich allen recht. Aber es muss ja jemand eine Gesetzesvorlage machen, die wir alle auch nachvollziehen können und die wir mittragen. Und dafür brauchst du Informationen. Was kostet das? Wie viele sind das? Wie viele Tausende sind das? Und man darf am Ende des Tages nicht vergessen, wir haben in Deutschland ungefähr 40.000 Justizvollzugsbeamte. Und wir sind ein großes Unternehmen. Also irgendwann sind wir die größten, noch größer als Mercedes. Wenn Mercedes so weitermacht, dann sind wir irgendwann mal mit dem Justizvollzug in Deutschland die größte Unternehmung. Und wir sorgen für Vollbeschäftigung. Also Leute, nehmt uns bitte unsere Autos, also unsere Dinger nicht weg.
Blick auf die Uhr. Das war jetzt sehr kurzweilig.
Ehrlich, fast
eine Stunde sind wir jetzt schon durch. Ich weiß nicht, wie es die meisten hier empfunden haben. Nehmen Sie uns nochmal mit an die Hand ins Gefängnis. Was bedeutet Datenzeit? Wir haben da vorhin im Podcast ganz am Ende mal drüber gesprochen. Was bedeutet Zeit in der Haft?
Naja, gut. Also Zeit, die Wahrnehmung von Zeit ist was ganz Besonderes im Gefängnis. Ich stelle fest, dass so die Jungs, die am Anfang gesagt haben, okay, so 5, 6, 8 Jahre reiße ich auf eine Arschbacke ab. Na, wenn du im 8. Jahr bist und du weißt, du hast noch 10 vor dir, das tut weh. Dann fängt es an, weh zu tun. Die ersten 2, 3 Jahre, das ist für viele noch so, sag ich mal, die sind jung, die sind noch, da geht das noch. Aber wenn es erstmal so ein bisschen in die hohen Hausnummern geht, wie wir sagen, also 10 Jahre, 12, 14, 15 Jahre, und das machst du nicht zum ersten Mal, sondern du kommst wieder zurück ins Mutterhaus und weißt, du musst wieder da hocken. Und ich sage mal immer, unsere Zeit wird getaktet. Ihre, meine Zeit wird getaktet durch schöne Sachen, durch Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Urlaube und so weiter. So kriegen wir das Jahr rum und haben das Gefühl, es ist eh kurz, oder? Manchmal denkt man, es ist schon wieder vorbei. So. Und im Knast ist aber alles gebetsmühlenartig gleich. Morgens um 5:45 klopft der Beamte, macht die Lebenkontrolle. Weiter, Frühstück. Es ist immer gebetsmühlenartig gleich. Und ich merke das, die ersten 2 Jahre, bis man sich so orientiert hat, ist alles noch sehr spannend und danach kommt man in so eine Hospitalisierungsphase. Es wird dir alles abgenommen. Du musst nicht überlegen, ob du das Licht anmachst, ausmachst, das übernehmen andere. Weißt du, du hast keine. Und dann fangen, das ist mir aufgefallen, einige von den Gefangenen fingen an und adoptieren quasi fremdes Erleben. Also fremdes Erleben, das von dem Betreuer. Ich habe einen erlebt, der hat seinem Betreuer gesagt, Egon, du denkst dran, deine Frau hat heute Hochzeitstag. Ihr habt heute, Egon, den 26. nicht vergessen. Weil wenn du nächste Woche zurückkommst und hast wieder so eine Fresse, muss ich drunter leiden. Nicht vergessen. Wo man sagt, ey, du bist ja paranoid. Warum merkt er sich den ganzen Scheiß? Ganz einfach, weil man sich fremdes Erleben teilweise holt, um eigenes Nichterleben damit zu kompensieren, weil die Zeit auszuhalten, ohne dass du was Großartiges erlebst, außer das immer Gleiche, ist nicht so leicht auszuhalten für jeden Menschen. Und dann fängt das so an und das ist irre. Und natürlich beobachten wir uns mit Hingabe gegenseitig. Na klar, da sieht der Insasse, sieht, aha, der ist so glücklich, der junge Beamte, der trägt ganz stolz seinen Ehering. 3 Jahre später trägt er nicht mehr und sieht auch nicht mehr so glücklich aus. Das wird nicht groß diskutiert, aber es wird alles wahrgenommen. Weil wir beäugen uns ja von 2 Seiten. Wir haben die auf dem Schirm und die haben uns auf dem Schirm. Auch wenn uns das nicht gefallen mag, aber so wird das Spiel gespielt. Und insofern ist es auch ein Zeitvertreib, im wahrsten Sinne des Wortes, sowohl für uns als auch für die, die wir beobachten. Das ist so in Kurzform. Man kann das noch ein bisschen anders auch machen. Ich kann nur eines sagen. Ich habe das so beobachtet, ich sage immer, heute so im 8., 9. Jahr kommt so ein Einbruch. Bis dahin sind manchmal nur so und dann merkst du auf einmal, jetzt fängt es an, weh zu tun. Und wenn du dann noch alt wirst, und das ist einer der häufigsten Sätze, die ich gehört habe, war immer, Doc, Hauptsache ich komme hier mit den Füßen, nicht mit den Füßen voraus und gesund. Also die haben Angst vor Ansteckung, vor jedem Scheiß, also diese große Angst, die Gefangene haben, Insassen haben, weil man will diese Zeit am besten ausblenden, als hätte es die nicht gegeben. Und ich habe heute im Podcast eine Geschichte erzählt von einem Typen, der nach 19 Jahren und 8 Monaten wurde der entlassen. Und den kannte ich aus verschiedenen Gründen. Wir sind manchmal heftig aneinander geraten. Und er wurde nach 19 Jahren, also nach 20 Jahren entlassen und zog wirklich auf der Kammer, da hängt er in Kleidersäcken, die Klamotten, die man hatte, als man kam. Und er hat genau das Outfit angezogen, mit dem er gekommen ist. Zu Zeiten von Woodstock, kurz danach. Fransenjacke. Sah aus wie aus der Zeit gefallen, im wahrsten Sinne des Wortes. War also auch ein bisschen Spack, weißt du, so, war so ein bisschen, er war schon ins Futter gegangen. Und ich habe mir den angeguckt, da ging einer weg, der einfach am liebsten diese 20 Jahre ausgeblendet hätte. Und das ist natürlich das Bedürfnis. Und deshalb gibt es viele, die mir begegnen. Ich habe jetzt Begegnungen in Berlin. Die einen gucken weg, weil so schön ist es nicht mit mir. Also gesehen zu werden, ist ja nicht immer von Vorteil. Deshalb wundert es mich, dass sie Selfies mit mir machen. Also ich weiß nicht, wo das landet. Ich kenne welche, die gehen nach Horne. Andere winken und sagen, hey Doc, schön. Hier meine Frau, meine beiden Kinder, alles ist gut. Da freue ich mich mit dem auch. Andere kommen zu mir hin und sagen, es läuft scheiße. Ich glaube, ich fahre bald wieder ein. Auch das gehört mit zu dem Business. Aber die meisten wollen eigentlich gar nicht groß mit dieser Geschichte verbunden werden. Und das Irre ist auch, ich habe mal einen gehabt, der wurde entlassen und kam dann irgendwann mal wieder. Und da sagte er, Doc, was soll ich dir erzählen? Ich kam nach Hause und die ersten 3 Monate war ich großes Gesprächsthema. Bei jeder Familiengeschichte über, hey du, wie war's? Erzähl! Und ich habe erzählt und gemacht und getan. Nach 4 Monaten ging ich allen auf den Sack mit meinen Gesprächen, weil ich konnte nicht mitreden. Ich konnte nur Geschichten aus dem Gefängnis erzählen. Die anderen haben erzählt von Mallorca, die wussten da eine Kneipe, war ich nie. Die anderen haben von Sachen erzählt, da war ich nie. Und irgendwie nach 3 Monaten war ich keine Sensation mehr. Da wusste auch jeder, sprich ihn nicht drauf an, der hört nicht mehr auf zu reden. Er ist wieder bausch auf der Bühne, einmal angeschoben, hört er nie wieder auf. So. Und so war es bei dem. Und dann ist er wieder zurückgekommen. Weil er sagte, hier gibt's Leute, die müssen mir zuhören, weil man nennt es Resozialisieren. Ich will jetzt ein Gespräch. Wo hast du das draußen? Kriegst du gesagt, ey, das setze ich irgendwo hin, lass mich in Frieden. Und das ist auch die Wahrheit, dass man halt eben das, was man da erlebt, wir kommen zusammen und hören uns spannende True-Crime-Geschichten an. Der Verbrecher hört sich auch True-Crime-Geschichten an, wenn es nicht seine Geschichte ist. Wehe, es ist deine eigene Geschichte. Dann ist es nicht mehr so sexy.
Spannend, spannend, spannend. Ich mache jetzt an die
Weißt du, ich mache das einfach so, der fragt mich was. Ja. Und ich denke nicht lange, sondern klopf raus, was mir in den Kopf kommt, nur damit sie wissen, wie wir das Spiel hier oben spielen. Ich habe auch nicht die Lufthoheit über das. Wir haben das nicht abgesprochen. Er macht es einfach so, wie er das möchte. Und ich reagiere so, wie ich das will. Und Sie sind die Leidtragenden. Das haben Sie jetzt erfahren. Ganz lieben Dank erstmal für Sie.
Ja. Ich hatte beim Interview für unsere Zeitung und für den Podcast jeweils 1 Stunde geplant und jeweils über 2 sind es geworden.
Ja, ich hoffe, jetzt Sie machen haben sich was zu essen mitgebracht, weil es kann heute verdammt lange werden. Also es wird eine lange Nacht.
Jetzt machen wir kurze Pause.
Okay, das ist
ein Ich weise nochmal von den Kollegen freundlich darauf hin, dass wir vorne einen Verkaufsstand haben mit vielen tollen Sachen. Ich würde sagen, so 1/4 Stunde, 20 Minuten treffen wir uns wieder hier.
Wir brauchen Getränke und müssen einmal Stoffwechsel machen.
Ne? Bausch, jetzt bin ich dran. Und dann machen wir eine Fragerunde. Also überlegen Sie sich gute Fragen, die Sie an Herrn Bausch stellen wollen. Ja. Bis gleich. So, hier vorne steht meine Kollegin mit Mikrofon.
Ja.
Wir machen das wie in der Schule, melden. Sie geht dann rum und reicht das Mikrofon. Bitte wirklich nochmal ernst gemeint, nicht zu lange Monologe halten. Kurze, knackige Fragen. Herr Bausch, kurze, knackige Antworten.
Das kann ich nicht.
Sie kriegen das hin, ich glaube an Sie.
Ne? Okay, da war
jemand. Wer bricht das Eis? Da vorne. Ein Augenblick.
Wir wollen alle was davon haben.
Ein Protest.
Ja.
Die Gefangenen versuchen ja, Sie und Ihre Kollegen zu manipulieren. Kennen Sie clevere Manipulationsversuche, eventuell sogar von Hochstaplern, die eventuell auch sogar funktioniert haben?
Ich weiß nicht, was funktioniert hat. Tatsächlich ist es natürlich klar, wir haben viele Insassen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsstörung haben die ein hohes Talent, Menschen zu manipulieren. Und sie versuchen es natürlich, gar keine Frage. Wir laufen Gefahr, dass man uns instrumentalisiert, dass man uns manipuliert. All das probiert man. Und Ich kann jetzt kein Erfolgsrezept verraten, was schon mal funktioniert hat, aber es wird alles probiert. Also von, es kann ihr Schaden doch nicht sein und ich kenne da jemanden und wie auch immer. Also ich bin eigentlich überrascht darüber, wie selten das auf fruchtbaren Boden fällt. Natürlich gibt es manche, die sich verführen lassen, die dann für ein paar hundert Euro oder sowas ihren Job riskieren. Oder ich habe auch schon Menschen erlebt, die sind Beziehungen eingegangen, die sie nicht hätten eingehen dürfen. Aber es sind ja Menschen. Und sie dürfen eines nicht vergessen, das ist eine ganz wichtige Message. Was ist denn Resozialisieren? Das sind soziale Kontakte, die normale Menschen mit sozialer Kompetenz, mit dissozialen eingehen unter kontrollierten Bedingungen. Also wir gehen in ein Gehege, da sind wir die Guten und dann müssen wir gucken, was die mit uns alles so probieren. Und die probieren alles, aber in der Regel klappt es nicht. Das ist ja anders als draußen, da hat ja manches geklappt. Und das ist ja auch immer ganz gut, wenn man das nicht alleine macht, weil diese Typen, die das so gut können, haben natürlich es geschafft, Menschen auch draußen zu manipulieren. Gar keine Frage. Aber wir sind ja nie alleine. Das heißt, wenn einer Gefahr läuft, dem auf den Leim zu gehen, da gibt es manchmal oder in der Regel einen Kollege oder eine Kollegin, der sagt, ey, der versucht dich aufzubocken, so heißt das dann. Ne? Und der Satz heißt ja immer auch, ne, im Knast ein alter Satz, den ersten, den ich gelernt habe, immer mit dem Arsch an der Wand und nicht nach der Seife bücken, das muss man nicht erzählen. Aber vor allem, lass dir keine Lampe bauen. Das ist ja der Terminus technicus dafür. Lass dir keine Lampe bauen. Das ist so wie bei einer Bogenlampe. Hier ist das Licht und hier wird's hell. Aber da hinten ist erst der Fuß. Das merkst du manchmal erst, wenn dir das Licht aufgeht. Also, wir wissen ja, mit wem wir es zu tun haben. Ja, und wenn der ein oder andere das vergisst, dann hilft manchmal der Kollege, der sagt, hey, was, wie bist denn du drauf? Merkst du nicht, dass der versucht, dich irgendwo hinter die Fichte zu führen? Insofern ist es gut. Anders als draußen, da hast du ja oftmals keinen, der sagt, hey, sorry, was ist denn das für ein Typ, mit dem du da zusammen bist, oder? Machst du nicht.
So, da hat sich hinten ein Arm gemeldet.
Ja, hier vorne war schon mal, er war
ach so, hier ganz
vorne. Früh, ja.
Herr Bausch, hätte nur mal eine Frage. Die Kriminalität ja. In ihrer Zeit ist ja eine ganz andere gewesen, als die heute ist. Wenn heute die Organisationen, die Kriminellen ja. mit ihrem Rauschgift handeln ja. und jetzt kommt einer bei Ihnen in die ja. Anstalt ja. und sagt dann aber zu Ihnen, pass mal auf, Kollege, ich habe da noch ein paar andere Leute draußen. Du hast ja auch Kinder und eine Frau. Sei mal vorsichtig. Sieht das nicht etwas anders aus heute als wie früher?
Naja, ich meine, es war früher auch schon so. Also ich habe gleich auch in den ersten Jahren habe ich Bedrohungen erfahren. Also mein Haus wurde 6 Monate lang von der Polizei bewacht. Da war meine Tochter ganz klein. Also ich bin bei klarem Verstand, ich bin schon cool, aber ich bin nicht bescheuert. Und das ist ja ein großer Unterschied. Und ich habe es erlebt, dass ich Telefonterror hatte, wo man mir gesagt hat, wir machen dich platt. Wir legen dich um. Ich habe erlebt, dass Leichenwagenfahrer bei mir geklingelt haben und haben gesagt, wir haben den Auftrag, die sterblichen Überreste von einem Herrn Bausch abzuholen. Ich habe dann gesagt, naja, mir geht's nicht gut heute, aber so scheiße, dass ich mitfahren möchte, ist auch nicht. Aber ich bin schon eine coole Socke, aber natürlich gehe ich in den nächsten Tagen hin und wenn es klingelt und gucke erst mal, wer steht vor der Tür, ist klar. Wir lernen ja auch ein professionelles Verhalten. Aber Sie dürfen eines nicht unterschätzen. Natürlich, wir sind ja nicht die Einzigen auf dieser Welt. Natürlich haben wir Insassen, die einem Beamten, ich kann mich erinnern, dass einer mal zu mir hinkam, der sagt, der steht vor mir, grinst mich an und sagt, es kommt der Mittwoch, 19 Uhr und ich weiß, wo du wohnst. Das sagt er dir, das kann man nicht sanktionieren, weil es gibt Mittwoche und dass einer weiß, wo einer wohnt, ist auch nichts Strafbares. Aber er sagt es so, dass irgendwann mal der Beamte über diese Androhung halt anfängt, das lässt ihn nicht los. Und er findet auch, natürlich ist das, dass du sagst, diejenigen, die das Maul aufmachen, die machen es nicht. Ich habe welche gehabt, die sagten, bei mir stehst du auf der Todesliste ganz oben. Da ich sage, ich stehe auf so vielen Listen, da muss ich beeilen, du hast bis 2028 gebucht, da sind alle anderen schneller gewesen. So, also das ist ja natürlich, man will beeindrucken. Ich gehe mal davon aus, und das hat sich auch bewiesen, dass die, die es wirklich vorhaben, die erzählen es dir nicht vorher. Da bist du halt, hast du das Ding. Ich habe das, man muss eine Entscheidung treffen. Und es gibt natürlich, es gibt Feuerwehrleute, die fahren los, die wissen auch nicht, was auf sie zukommt. Polizisten, die zum Kindergeburtstag gerufen werden und auf einmal ist ein Wahnsinniger, der dich mit Brandbeschleunigern übergießt und du verlierst deine Gesundheit oder dein Leben. Also es gibt ja viele Menschen in unserer Gesellschaft, die tagtäglich so Jobs machen, wie wir sie machen. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber wir sind nicht alleine. Das ist unheimlich wichtig, dass wir für uns klar machen, wir sind in der Überzahl und wir sind nicht alleine bei dem, was wir tun. Ich glaube, das ist die wichtigste Message, die man so Menschen geben kann, die solche Jobs machen. Und einer muss den Job ja machen. Das hat schon Udo Lindenberg gesungen. Einer muss den Job ja machen. Und wir machen ihn. Und wir haben taffe junge Frauen mittlerweile in Uniform, von denen wir profitieren. Weil die haben halt einfach gelernt, mit schwierigen Männern umzugehen. Die können auch noch Sachen lesen und antizipieren, die wir Kerle gar nicht sehen. Weil wir immer so, komm her, wer hat den längsten? Und die Frau sagt, ey, guck mal da, der glüht. Oder sowas. Das haben wir vorher gar nicht gesehen. Also wir profitieren wahnsinnig davon, dass wir mittlerweile auch viele Frauen in Uniform haben, die einen tollen Job machen. Und ich möchte da niemanden hinschicken, der absehbar leidet. Natürlich gibt es Situationen, die sind brenzlig. Und dann merkst du, wo du arbeitest. Und das ist gut, dass das ab und zu passiert. Es ist ja, wenn man so die Leichtigkeit bekommt, wo man unvorsichtig wird, ja, dann ist scheiße.
So.
Ich sage immer, lass uns professionell sein. Es ist Professionalität.
Das Mikrofon wird schon weitergereicht.
Okay.
Und demoliert.
Und sofort kaputt gemacht.
Ja, sorry. Gehe ich jetzt in den Knast?
Muss ich jetzt dafür ins Gefängnis, ist die erste Frage.
Okay. Ja, nein, in Ihren Ausführungen über Strafe und die Reaktion von Verbrechern auf Strafe klang das alles unheimlich pathologisch. Also so nach dem Motto, die haben alle einen an der Waffel und deshalb sind sie da. Glauben Sie, dass es das gibt? Diese Diskussion ist ja gerade das Gangstergehen.
Nein.
Uns unterscheidet von denen, die Verbrechen tun?
Nein, das Gangstergehen gibt es nicht. Es sind ja Untersuchungen auch gelaufen, also zu bestimmten genetischen Geschichten und die sind alle, sie sind nicht belastbar. Es gibt manchmal Signifikanzen, aber sie sind nicht wirklich belastbar. Ich selber habe 2010/11 mit Professor Bernhard Bogartz aus Magdeburg eine Untersuchung gemacht zur Gewalt. Auslöser von Gewalt, hirnorganische Ursachen von Gewalt. Und wir haben dann Scans ausgewertet von Verbrechern mit Gewaltdelikten und welche, die betrogen, beschissen haben, ohne Gewalt. Und die dritte Gruppe waren ordentliche Bürger aus der Soester Börde. Und ich war der Einzige, der wusste, was Bernhard hochgehalten hat. Und er guckte dann manchmal drauf und sagte, na gut, der ist Psychopath, Mörder, Borderliner Brandstifter. Mein Scan war auch dabei, es ist gut gegangen. Also, aber es waren auch Scans beispielsweise dabei von einem Typen, der schon mit 12 Jahren angefangen hat, Kaninchen aufzuschneiden und sich da in den Gedärmen zu kuscheln. Und später waren es größere Tiere, wo er sich nackt reingekuschelt hat. Und am Ende waren es halt Frauen, die er aufgeschlitzt hat und sich hineingekuschelt hat. Also so ein Kuschler. Und da hast du gedacht, bei dem muss doch da oben in der Birne muss doch was zu sehen sein. Da war genauso wenig zu sehen wie bei mir. Das hat mich schon auch irgendwo genervt, sage ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, es gibt viele Geschichten. Wichtig ist eines zu wissen, wenn Sie beispielsweise überlegen, wenn Sie so die Verteilung sehen. 1% in der Bevölkerung ist pädophil, 1% ist sadistisch, 1,5-2% sagt man sind maligne Narzissten. Ja? Also maligner Narzissmus ist, also sagen wir so, das sind die Highscorer. Also über bis 5 ist es noch halbwegs sozial verträglich, dann spielen die anderen noch mit dir, aber wenn es von 5 bis 10 hochgeht, dann bist du einfach nur ein Arschloch. So, also und es gibt ungefähr 1,5-2% Psychopathen in der ganzen Bevölkerung. Natürlich, wenn man eine Umfrage macht heute Abend und sagt, alle Psychopathen mal die Hand heben. Ja, einer dahin, ja, immerhin. Immerhin, einer hat die, ich hatte aber gar nicht verstanden, was ich wollte. So, Aber das macht so schwer. Wissen Sie, das ist so schwer, so eine Untersuchung zu machen. Also kann man nur sagen, aufgrund der Untersuchungen, die man sonst so hat, gibt es so viele. Im Gefängnis gibt es Untersuchungen, die man gemacht hat. Ich habe auch mal eine Stichtagsuntersuchung gemacht. Da liegst du locker, wenn du diese Persönlichkeitsstörungen alle zusammensammelst. Dann kommst du auf eine Rate von 70% und mehr. Das heißt, es ist schon die Persönlichkeitsstörung, die die Menschen in den Knast bringt. Nicht jeden, der die hat. Ja, man kann nicht sagen, alle Psychopathen sitzen im Gefängnis, den Gefallen kann ich ihnen nicht tun, das zu erzählen. Nein, es gibt viel mehr draußen. Viele sind ihre Chefs, einige wohnen in der Nachbarschaft und ja, mit einigen gehen sie sogar ins Bett. Das kann ich ihnen nicht. Nein, nicht sie, aber sie kennen den einen oder anderen. Ja, also das ist halt einfach eine Normalverteilung und damit müssen wir uns, glaube ich, einfach ein Stück weit auch abfinden. Weil das ist so wie Leute mit Klötze oder mit roten Haaren oder mit grünen Augen. Und die gibt es auch in einer gewissen Häufigkeit. Ich glaube, das ist das. Und wenn dann, sage ich mal, ich sage immer als Beispiel, wenn du im BIOS deines Computers, wenn da schon ein Hardware-Schaden ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jede Anwendung, die da drauf läuft, mal abstürzt, mehr oder minder dramatisch, ist eigentlich absehbar, oder? Manchmal viel, manchmal weniger, aber es ruckelt manchmal und es zuckelt und so ist es bei vielen. Und ich habe ganz viele, da kann ich Ihnen sagen, wenn ich deren Biografie und wenn ich deren Kindheit und deren Anamnesen aufgenommen habe, habe ich mir gedacht, was sollte anderes aus dem werden? Ja? Und da brauche ich noch nicht mal große Untersuchung. Als meine Tochter klein war, habe ich die mal in der Grundschule abgeholt in Werl. Und dann sagte Laura, Papa, die Janine, das wird mal die Nutte von dem Kevin. Wenn ich die vergessen, ich dachte, hey, das Kind muss weg. Das Kind darf nicht mehr in der Nähe von Gefängnissen irgendwo. Vielleicht redest du zu viel zu Hause. Das ist einfach. Aber ich sage Ihnen heute eines. Es ist genau so gekommen. Also es braucht da manchmal keine hellseherischen Fähigkeiten, sondern einfach nur eine aufmerksame Betrachtung und dann gibt es diese Entwicklungen. So. Und da gibt es andere, denen wird von zu Hause von allen Seiten Zucker in den Arsch geblasen und es werden dissoziale, wohlstandsverwahrloste Arschlöcher. Die gibt es genauso. Da stehst du manchmal davor und sagst, warum der? Warum denn der? Weil da trifft nichts zu von all dem, was wir normalerweise gemeinhin so kennen. Insofern glaube ich, wir müssen aufmerksam sein. Das ist meine feste Überzeugung. Aber wenn ich heute Vorträge halte für Frauen, die in der Kita arbeiten, in der Grundschule arbeiten, und wenn die anfangen zu reden, am Anfang haben die mich eingeladen zum Vortrag. Ich habe gesagt, was soll ich machen? Soll ich euch erschrecken? Nein, auf einmal erzählen die von 10-Jährigen, die schon massivst auffällig sind. Und wenn ein Kind mit 12 Jahren anfängt, den Hamster zu operieren und den offen liegen lässt, ist er nicht auf dem Weg, Chirurg zu werden, sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich wird er mal Rapper oder sonst was. Das verwechselt sich nicht. Ja, und die haben die Leute und dann sagen die, hey, klar. Und auch eine wichtige Erkenntnis ist, schwierige Kinder haben manchmal schwierige Eltern. Ja, es gibt ja Menschen, die sagen, 40-60% ist genetisch bedingt. Vor 2 Jahren, 3 Jahren gab es eine Untersuchung von einem Psychiater und Soziologen, also Sozialpsychiatrie oder Sozial, der hat gesagt, das Beste, was wir unseren Kindern geben können, ist unsere DNA. Soweit ist es nicht. Aber das Irre ist ja auch, und da muss ich mal ganz kurz einen kleinen Ausflug machen, ich habe ja nicht nur die RAF-Frauen gehabt, ich habe auch die Nazi-Verbrecher gehabt. Also Menschen, die im Alter von 24 bis 29, 30 dafür berüchtigt waren, dass sie die sadistischsten Straftaten im Endeffekt gegen die Menschlichkeit begangen haben. Und danach haben sie den Hebel umgelegt und waren ganz ordentliche Leute. War ein Vorsitzender, Bürgermeister, Vorsitzender vom Schützenverein und sind nie wieder in Erscheinung getreten. Ich meine, okay, ich habe jetzt vor kurzem eine Werbung gelesen im Sauerland, da stand Schützenverein, ja, kommen Sie zu uns, was war das? Lernen Sie schießen und treffen Sie gute Freunde. Ich fand das schon, also das haben die nicht zweimal gelesen, das haben die einfach so rausgehauen. Aber das nur am Rande. Also auch da hat man gesehen, dass offensichtlich grausamste, sadistischste Geschichten laufen können und dann kann man den Hebel auch umlegen. Das gibt mir ja Hoffnung für die anderen, die wir da sitzen haben, dass das mit denen auch mal gelingen könnte. Aber da habe ich auch so meine Bedenken. Aber egal, also es ist offenbar in einer größeren Verteilung. Und machen wir uns nichts vor, Krisen und Kriege sind die hohe Stunde der Psychopathen. Das sehen wir jetzt auch im Augenblick, müssen wir gar nicht weit gucken. So, das sind immer dem Moment, das sind die ganz weit vorne. Und wenn wir nicht aufpassen, laufen wir mit. Und die mitlaufen, die leiden. Die leiden. Ich habe Leute gehabt bei mir im Gefängnis, die haben als Kindersoldaten in Sierra Leone Furchtbares getan und leiden darunter. Die Jungs, die vorweggegangen sind, die leiden nicht. Psychopathen leiden nicht, weil sie haben nichts, was weh tut. Das darf man nie vergessen. Insofern, was war Ihre Frage? Sie können sie nochmal wiederholen. Ja, so fängt das an. Ich habe einfach Sorge, dass noch einer was fragen könnte.
Doch, hier sind noch genug Fragen.
Ich möchte gerne fragen, Sie sprachen eben die Scans an. Ich weiß von Untersuchungen in amerikanischen Gefängnissen in den 1990ern wie in den 2000ern am Reichshospital in Kopenhagen, wo Laboruntersuchungen gemacht wurden, weil man festgestellt hat, zu Zeiten, wo der Serientäter, egal ob jetzt Triebtäter oder Mörder, ich sag mal, seine Arbeit verrichtet, immens hohe Botenstoffe im Hirn freigesetzt werden, die in den ersten Monaten, wenn sie dann im Gefängnis sind, noch weiter messbar sind. Man versucht rauszufinden, ob man das in irgendeiner Form medikamentös eindämmen könnte. Wissen Sie von solchen
Untersuchungen? Naja, ich weiß, natürlich hat man Untersuchungen gemacht, nicht nur in Amerika, in Deutschland sind wir zurückhaltend mit Untersuchungen, mit zwangsweise Untergebrachten. Das gab ja Zeiten, das hat sich nicht gerade als segensreich erwiesen, das zu tun. Aber wir profitieren natürlich auch von Untersuchungen, die in England, in Amerika, in Spanien oder so weiter gemacht werden. Und da kann man eines sagen, natürlich entdeckt man bei Gewalttätern relativ hohe Cortisolspiegel. Die haben das Stresshormon, das wisse ich, aber das weiß ich aber auch aus Beobachtung. Die sind immer, sag ich mal, die haben 10 Schläge in der Minute mehr. Die sind immer in einem Modus. So, das ist auffällig, dafür muss ich das nicht messen. Bei anderen hat man mal das Testosteron gemessen und hat dann gedacht, ui, da haben wir es aber. Aber dann hat man mal einen Test gemacht und hat beispielsweise Männer den Testosteronspiegel gemessen, wenn die in Dortmund aus dem Stadion kamen. Da hatten die alle, dagegen kann kein Sexualstraftäter anstinken, weil es da, ja, es fällt aber Gott sei Dank auch schnell wieder ab. Also die gehen. Alkohol ist ja gut, Bier ist ja antiandrogen. Da wachsen dir zwar die Möpse, aber du wirst friedlich. Und ja, ist ja so. Und das ist ja, vielleicht ist das die Behandlung. Ich kann Ihnen sagen, ich bin ja, als ich anfing in Werl, war noch die Zeit, wo man die Sexualstraftäter mit Androkur behandelt hat. Das hörte dann auf, weil es hatte sich bewiesen, die Art, wie man es gemacht hat, hat nicht viel gebracht. Und das wurde denen so gegeben, ja, nimm mal. Dann hat man gemerkt, in Kombination mit Alkohol geht das nicht auf den Stift, sondern macht genau das Gegenteil. Ist alles wunderbar. Diese Diskussion kann man sich schenken. Und ich habe am Ende in den letzten Jahren meiner Zeit dort wieder angefangen, weil das wieder eine Renaissance erlebt hat, halt eben auch die antiandrogene Behandlung bei denen gesagt wurde, pass mal auf, wir haben dich zwar seit 25 Jahren hier, seit 20 Jahren machst du Therapie, aber so ganz sicher sind wir nicht. Du gehst nur dann raus, wenn du dir sozusagen was in den Popo spritzen lässt, was dich sanft macht. Und das hat eine heftige Nebenwirkung auch. Machst du nur mit Freiwilligen, aber wie freiwillig ist das, wenn man dir sagt, ansonsten bleibst du hier? Ist ja gut, kann man ja machen. Ist ja gut. Ich meine, die haben sich das ja verdient, auch ein Stück weit. Das habe ich auch gemacht. Insofern habe ich mich auch mit all diesen Geschichten intensiv beschäftigt, weil ich glaube, man kann das ja nicht Freestyle machen, ohne sich da eine Haltung drauf geschaufelt zu haben. Ich bin Arzt. Ich muss es ja jemandem auch sagen, erklären, was es alles für Nebenwirkungen hat. Also das ist das Hormon, der Botenstoff. Es ist alles gemacht. Wir haben Serotonin-Wiederaufnahmehämmer in der Psychiatrie eingesetzt bei Gewalttätern, bei Sexualstraftätern. Es gibt keine valide oder keine reliable. Das sind ja die beiden wichtigsten Begriffe für, sag mal, wiederholbar, immer wiederholbar, klappt immer. Blinddarmoperation ist hochvalide und absolut reliabel. Ja? Wenn ich den rausgebaut habe, kriegt er nicht nochmal Blinddarm. Und das diese Form haben wir nicht in vielen Bereichen der schweren Persönlichkeitsstörung und haben sie noch viel weniger im Bereich der Kriminalität. Da müssen wir uns einfach auch mit. Wir werden weiter forschen, wir schieben Leute durch FMRT, also durch funktionelle Magnetresonanztomographen, jedenfalls in Amerika, und gucken, was die sich alles so oben, ja, die haben dann Gegenden, wo wir, wo es bei uns dunkel wird, weil wir Angst bekommen, da leuchtet bei denen das alles wie ein Flipper. Aber das alleine erklärt nichts, das ist signifikant, aber es kann sein, dass das trotzdem kein Mörder wird, weil, machen wir uns nichts vor, wenn du mit dreifacher Schallgeschwindigkeit in 400 Meter Höhe mit einem Düsenjet fliegst, dann ist ein bisschen Psychopathie ganz gut. Und wenn du als Schauspieler auf die Bühne gehst, ist ein bisschen narzisstische Störung schon ganz gut, weil sonst machst du den Scheiß nicht. Da bist du auch nicht so fleißig. Ja, meine Tochter hat immer gesagt, Papa, wenn die Leute sehen würden, wie du hier durch die Wohnung läufst und deine Texte lernst, das ist peinlich. Ich mache das, weil ich natürlich bestehen will, vor der Kamera und auf der Bühne. Aber wir reden ja im Endeffekt im Knast von den Highscorern, also die Leute, die nicht mehr sozial kompatibel und verträglich sind. Aber sobald es da was gibt, sage ich Bescheid.
So.
Hände hoch, da ist noch jemand.
Sehr nah. Okay. Also ich habe jetzt verstanden, so aus Ihren Erzählungen heraus, dass in Werl so die Granaten eingesessen haben. So. Also war Werl einer der schwersten oder schlimmsten Kneste in Deutschland, wo die meisten Granaten gesessen haben? Das wäre mal so die Frage gewesen. Und die, also ich kann mir vorstellen, dass wenn man ja ständig so mit Misstrauen auf die Leute gucken muss. Gab es einen Insassen oder Inhaftierten, keine Ahnung, wie man die Menschen nennt, der sie eines Besseren belehrt hat, wo man dann vielleicht doch mit Vertrauen ja vielleicht das ein oder andere Positive dann erreichen konnte?
Ich sag mal so, in Werl sind schon, ist eine ausgesuchte Klientel. Wir haben immer gesagt, wir haben die Crème de la Crème de la Crème, weil wir haben alleine 150 Sicherungsverwahrungen, also the end of the line, weil Nordrhein-Westfalen ist das bevölkerungsreichste Bundesland, deshalb haben wir die da. Wir haben natürlich viele, wir hatten knapp 270 Menschen mit lebenslangen Haftstrafen. Wir haben die Leute, die versucht haben zu flüchten oder Gefangene drangsaliert haben oder wie auch immer. Also wir haben schon die hohen Risiken. Natürlich will keiner in einem Knast arbeiten, wo nur solche sind. Wir brauchen das hier nicht mal kommen, mal eine Woche oder so, müssen wir was dazwischen streuen. Wir machen ja auch Verträglichkeitsprüfung. Na, wir gucken, kommen die miteinander klar. Aber wenn du nur eine Sorte Mäuse hast, ist das ein bisschen schwierig. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen gehabt, der kam zu mir in die Sprechstunde und hat gesagt, Doc, der Typ, mit dem ich da zusammen auf der Stube liege, das ist ein Mörder. Habe ich jetzt rausgefunden. Ich habe gesagt, naja, Sie sind Totschläger. Wir dachten schon, es passt einigermaßen. Ja, lachen Sie, aber wir müssen trotzdem immer gucken, wie funktionieren die miteinander. Weil im Endeffekt, erstens wollen wir Ruhe haben und zweitens wollen wir auch nicht, dass sie sich dauernd auf die Mappe kloppen. Also wir müssen schon gucken. Das ist natürlich nicht leicht. Also aber ein Gefängnis wie in Amerika, wo du eine Abteilung hast, wo nur Leute sitzen, die in den nächsten 25 Jahren auf einen elektrischen Stuhl sollen, da würde ich nie arbeiten. In so einer hoffnungslosen Kiste. Never ever. So viel Elend. Ich habe es mir mal angucken dürfen. Mache ich nicht. Will ich nicht. Könnte ich nicht. Vertrauen. Ich habe bei manchen Leuten habe ich gedacht, okay, hey, der sieht aus wie Jean Gabin. Der ist tough. Der ist, und der hatte vorweg noch nie eine Vergewaltigung hingelegt und dann hat er es gemacht. Und wissen Sie, was einer der Beamten sagte, der den kannte? Ja, Joe, der hat sich jetzt einfach vorsätzlich den Sarg auf den Buckel gebunden. Kurzum, der hat jetzt was gemacht, was dafür sorgt, dass er nie wieder rauskommt. Er hat Klarheit geschaffen. Und bei dem habe ich nicht gerechnet damit. Bei anderen haben wir fest damit gerechnet und wir wurden eines Besseren belehrt. Sie haben ja recht, wir leben so in einer Situation des Misstrauens. Jeder misstraut und das muss man aushalten können, dass man in einem System des Misstrauens lebt. Aber letztendlich kann ich Ihnen sagen, so wie ich meine Kollegen kennengelernt habe, die da vor Ort sind. Jeder von denen hat sich gefreut, wenn mal einer oder der andere dabei war, der die Kurve gekriegt hat. Und immerhin, auch das die positive Nachricht, manchmal braucht es viele, viele Jahre, um jemanden zu resozialisieren, aber am Ende, Werl hat eine Rate immerhin von fast 40%, die nie wiederkommen. Manchmal weil sie sehr lange da waren, zwischendurch keine Scheiße bauen konnten, weil wir haben sie bei uns behalten. Also, aber wenn man überlegt, im Jugendvollzug gibt es Einrichtungen, da ist die Rückfallquote weit über 70%. Also muss man sagen, wir machen unseren Job eigentlich ganz ordentlich. Und jeder, der uns darin bestätigt, dass wir falsch liegen, über den freuen wir uns, glauben Sie es uns. Das ist so, das ist nicht so Age-Badge. Und natürlich, ich habe am Anfang so einen Satz gehört von einem meiner alten Mitarbeiter, der sagte, du, kapier doch eines, aus dem Ackergaul machst du kein Rennpferd. Und das war so irgendwie, ich sage, hey, also lasst uns doch wenigstens gucken, ob was wird oder ob er sich bemüht oder sonst was. Und einige bemühen sich, gar keine Frage. Aber das Misstrauen gehört halt mit dazu. Das ist aber, auch im Krankenhaus gucken wir argwöhnig, ob der vielleicht nicht doch noch eine Entzündung ausbrütet, obwohl wir uns im OP alle Mühe gegeben haben. Das ist aber nicht Misstrauen, das nennen wir einfach nur Kunstfehler, glaube ich. Ich habe keine Ahnung mehr. Also so, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
So, mit Blick auf die Uhr.
Darf ich gerade mal was fragen? Wollt ihr sie alle zum Schweigen bringen?
Eine Frage.
Jetzt laufe ich gerade zur Form auf.
Eine Frage. Bitte.
Da ist noch jemand, ich warte jetzt. Diese, also bitte. Ihr könnt euch, könnt mehr Dix, diese, es geht ja um mich.
Das stimmt.
Ich hätte
oder? Ja.
Ich hätte gerne noch mal gewusst, wie prominente Persönlichkeiten inhaftiert werden. Ich erinnere an Uli Hoeneß oder an den Alfons Schubeck. Geht es denen genauso wie ein normaler Häftling oder haben die einen Sonderstatus, dass sie da spezielle Räumlichkeiten untergebracht werden?
Naja, also auch Uli H. aus M. hat keine andere Performance zu erwarten gehabt wie jeder andere. Also das heißt, du hast eine relativ kahle Zelle, du hast 6,5 Quadratmeter, 13 Kubikmeter sind nach deutschem Gesetz vorgeschrieben. Da ist ein Bett drin, das ist kein Boxspringbett, das ist Matte, 80 breit, 2 Meter lang und fließend kaltes Wasser. Und dann kannst du von dem, was du da erarbeitest oder von dem Taschengeld von 40 Euro, kannst du dich langsam einrichten. Du kannst dir nichts von zu Hause mitbringen aus der Villa. Mama darf dir auch nichts mitbringen. So sieht es aus. So, das heißt, natürlich, weil wir müssen ihn ja von den anderen schützen, dann kriegt er schon mal eine Einzelzelle, weil sonst gibt's Ärger, weil wir haben es ja gemerkt, bei Uli gab es ja sofort irgendeinen, der ihm Angebote gemacht hat, die er abgelehnt hat. Dann brauchst du dem nur aufs Maul zu kloppen, dann kommst du auch in die Zeitung. Dann wirst du von der Zeitung angemacht. Sag mal, erzähl mal was, gibt's denn was? Was macht der Uli so im Gefängnis? Heult der? Oder macht er an sich rum? Oder was auch immer, keine Ahnung. Das sind ja alles Sachen, die Welt interessiert. Ja, und die arme Anstaltsleiterin, die so blöd war und hat vorweg gesagt, okay, bevor die Presse sowieso alles, lade ich die mal ein, die war dann kurz danach nicht mehr Anstaltsleiterin, weil so viel Offenheit für die Presse hat sich nicht bewährt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben es gesehen bei dem Wetterfrosch, der hat auch irgendwo eine Weile gelitten, das muss man sagen. Fakt ist natürlich auch, wenn du prominent bist, müssen wir dich vor den anderen mehr schützen. Das heißt, du machst im Endeffekt einen beschisseren, du hast ja keine Normalität. Alter gelernter Verbrecher kommt da rein, nach 2 Tagen weißt du, alter Kabelhof, Schreinerei, alles geklärt. Der wird schon geholt, weil den kennt man und sagt, der war gut da, holen. Aber so ein Prominenter, den will erstmal keiner haben, der geht allen auf den Sack. Der hat auch prominente Anwälte in aller Regel, die dir vielleicht Schriftsätze schicken. Ich kenne Schriftsätze, werde ich nie vergessen, muss ich noch loswerden an dieser Stelle. Erste Seite, Briefkopf. Erste Seite nur Briefkopf. Professor, Doktor, Doktor, hast du nicht gesehen. Und dann kommt auf der zweiten Seite der Schriftsatz. Und ich habe mal einen gehabt, das war auch ein Millionenbetrüger, also der hat im Dreistelligen, da war sogar Uli H. aus M. noch ein Waisenkind dagegen. Der kam und hatte eine Bescheinigung von seinem Arzt. Und da stand drin, wie gesagt, erste Seite Briefkopf, zweite Seite Attest. Mein Patient XY ist unabdingbar auf das Tragen von Leib- und Körperwäsche der Firma Lacoste angewiesen. Ja, genau das habe ich auch gemacht. Ich habe erstmal laut gelacht und gesagt, okay. Aber dann kam der regelmäßig und die Anwälte schrieben und wie auch immer und Allergie und habe dieses und jenes. Ich habe gesagt, gibt es eine Allergie gegen Baumwolle? Das ist auch Lacoste, ist auch Baumwolle. Dann habe ich mir irgendwann so ein Polunder angezogen, da war so ein Krokodil drauf. Habe ich extra aus dem Rochus-Club. Er hat unter den Kittel und den Kittel weit aufgemacht, damit er auch das Teil sieht. Und dann haben wir uns über Leibwäsche unterhalten und so weiter. Natürlich ist das scheiße, wenn es kein Wäschesystem gibt, wo du sagst, das sind immer meine Unterhosen, sondern manchmal musst du die auch anziehen von einem, wo du denkst, uiuiuiui, das willst du nicht haben. Aber das kann man ja ändern und das haben wir auch geändert oder sowas. Aber die Diskussionen sind natürlich immer, jeder will privilegiert werden. Manche sind so blöd und behalten ihre Rolex für 50.000 am Handgelenk. Die ist dann bald bei einem anderen. Ich habe mal einen gehabt, der hat eine schwere goldene Kette. Die habe ich bei der Zugangsuntersuchung an dem gesehen. 4 Wochen später war die an einem ganz anderen. Und ich sage, hey, so, die hat er mir geschenkt. Ist gut, oder? Bausch, tolle Kette, oder? Alles Geschenke, alles gute Freunde. Wenn du so bescheuert bist und sagst dem Beamten, das ist Swarovski-Stein, das ist keine Brillis. Ja, gut, dann kannst du die mitnehmen. Du hast ja geldwerten Vorteil, aber du bleibst nicht lange drauf. Es gibt ein paar Sachen, die man im Knast nicht machen sollte. Erstens, teuren Schmuck mitnehmen, abgeben an der Kammer. Am besten hast du ihn vorher schon abgegeben, weil an der Kammer sitzen auch andere Gefangene, die sagen, hey, der hat eine Uhr abgegeben, er hat so eine Knüppel, der hat was. Besser vorher schon. Zweitens, dein Urteil niemals auf der Zelle liegen und dich beschweren, weil dein Spannmann, der liest das. Der liest, warum du da sitzt. Das würde ich auch so machen. Ich möchte wissen, wer ist der Typ da in Griffnähe. Weil eines sollten sie sich merken. Das Schlimme im Gefängnis sind nicht Menschen wie ich oder die Kollegen hier, die für die Sicherheit sorgen. Das Schlimme im Gefängnis sind die anderen Gefangenen. Weil zu Hause weiß man, meine Frau, meine Kinder, einige von meinen Nachbarn und von meinen Freunden sind nicht kriminell. Aber im Knast weiß ich, der Typ, der mit mir zur Arbeit geht, beim Fußballspielen gegen mich antritt, über mir schläft oder in Griffnähe liegt, das ist auch einer. Und ich habe keinen einzigen kennengelernt in den 32 Jahren, dem nicht irgendwann mal der begegnet wäre, der härter ist als du. Und das ist das, was Druck macht. Das ist das, was Angst macht. Das ist das, was das Gefängnis so ungemütlich macht. Das sollten Sie nie vergessen. Das ist die eigentliche Hölle im Knast. Da war noch einer, der eine Frage stellen wollte. Hier. Ich weiß, ich sehe das. Ich habe ja ein gutes Auge. Ja.
Sind Sie schon mal im Dienst angegriffen worden?
Ich habe einen einzigen Mal erlebt, der war frisch verhaftet an der Autobahn und wusste noch nicht so genau, wie das läuft. Und war frisch, das war der erste Tag in der Untersuchungshaft. Also in Werl passiert das eher nicht, sondern bei diesen Menschen, die einfach noch nicht, die noch nicht angekommen sind, sagt man. Die muss man erst abholen, wo sie stehen oder wie auch immer. Und der hat erstens, es gab ein Sprachproblem. Das zweite war natürlich, dass er war auch nicht einverstanden mit der Tatsache der Inhaftierung. Es war auch ein bisschen traumatisch gewesen, weil das SEK war auf ihn draufgefallen und er hatte überall Schmerzen. Wenn die dich verhaften, ist nicht witzig. Ist gar nicht witzig, weil da wird nicht diskutiert, da wird verschnürt und dann abgeliefert. So, und das kann für den einen oder anderen schon traumatische Spätfolgen haben. Und der erste, den er gesehen hat, war ich am nächsten Tag und ich habe ihm dann versucht, etwas zu erklären, wie es läuft und was alles nicht läuft. Und dann fühlte er sich bemüßigt, mir das Stethoskop so ein bisschen um den Hals zu legen. Und dann mussten wir halt kämpfen. Und ich kämpfe ja nicht alleine, ich hatte auch noch 2 Mitarbeiter, die gekämpft haben. Und ich habe dann letztendlich eben den Notfallkoffer. Man muss auch mal loslassen können. Und man kann ja nicht sagen, dass der einzige Arzt, der seine Patienten selber verprügelt. Das wollte ich nicht, dass das rüberkommt. Aber das war jetzt schon erschreckend, gar keine Frage, aber das war ja nicht so überraschend, sondern du merktest, der ist halt doof. Ja, und der kann auch nicht reden, sondern du kannst ihn auch nicht runterreden, weil er mich nicht verstanden hat und hat das alles als wie jemand, der auf dem Mars ausgesetzt wird und begegnet Menschen mit Tentakeln und sagt sich, Gott, wo bin ich hier gelandet oder so. Und das hast du natürlich auch, wenn du psychiatrisch kranke Patienten hast, da ist auch so eine Empfehlung, dass man die nicht sofort immer anfasst und sagt, komm doch mit, sondern hey, lass doch erstmal, weil der fühlt sich bedroht, weil der krank ist. Und dann musst du ihn lassen. Du musst sagen, bleib da, ist doch gut. Manche haben immer das Gefühl, die wollen dann kuscheln und denken, das hilft dem. Ganz im Gegenteil. Weil stell dir mal vor, du wirst morgens wach, bist auf dem Mars und du hast nur Marsianer um dich rum. Ja, und die wollen dann mit dir kuscheln. Was machst du denn dann? Du haust den aufs Maul. So. Und deshalb sollte man solche bestimmten Erfahrungen, die wir ja gemeinsam machen, auch teilen und das hilft ungemein. Ich könnte jetzt noch stundenlang weiterhin Tipps geben, was Sie alles so machen können, wenn Sie mal in den Knast kommen. Und ich meine, ich weiß, Sie fragen ja nicht für sich, sondern nur für Freunde, die Sie kennen. Herzlichen Dank. Danke Ihnen.
Ihr Applaus.
Ja, herzlichen Dank. Dankeschön. Danke, lieber Hendrik.
Wann sind Sie das nächste Mal im Fernsehen zu sehen?
Beim letzten Tatort haben Sie mich ja einmal ausgespart. Da war ich gerade im Osten zur Lesetour und das ist auch der erste, der gesendet wurde. Aber ich denke, bei den nächsten bin ich wieder dabei, weil solange ich mich noch bücken, also solange ich mich noch knien kann und komme dann alleine wieder hoch, ohne dass Klaus oder Dietmar mich liften müssen, habe ich vor, das noch zu machen. Und die beiden werden es noch sicherlich bestimmt noch 2 Jahre, so weiß ich oder habe ich gehört, machen die noch. Sind ja jetzt auch gerade im Februar 62 und 63 geworden. Also langsam.
Aber Sie halten noch durch.
Naja, ich meine, ich muss, ich meine, wer soll das sonst machen? Ich meine, das ganze Elend.
Also, vielen lieben Dank, Herr Bausch.
Ganz lieben Dank.
Für die Reise heute nach Braunschweig.
Dankeschön. Merci. Es war mir ein Vergnügen. Danke. Dankeschön. Merci.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.